Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs, Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid bei den Teutonicons in der 61. Episode. Ihr hört uns auf dem YouTube-Kanal von Ragin als Download auf transformersuniverse.com, bei iTunes, über RSS und jetzt neu auch bei Spotify. Ich bin euer Gastgeber, der Phil, und bei mir ist heute mal wieder die Kernmannschaft versammelt. Das heißt Jess.
Hallo.
Magmatron.
Hallo zusammen.
Und Ragin.
Moin zusammen.
Hallo alle zusammen. Und ja, wir haben uns heute mal ein etwas weniger straffes Thema überlegt. Wir haben uns gedacht, da wir ja alle schon mehr oder minder auch mal mit dem Thema Review zu tun hatten, sowohl aktiv als auch passiv, haben wir uns mal überlegt, was macht denn für uns ein gutes Transformers-Figuren-Review aus? Das ist also heute unser Hauptthema. Aber bevor wir dahin kommen, natürlich hat sich auch in den letzten zwei Wochen wieder einiges an News angesammelt. Unser rasender Reporter Magmatron hat's zusammengetragen und Jess, du darfst loslegen.
Okay, dann fange ich sofort mit der ersten News an, die mir am größten ins Auge gefallen ist jetzt die letzten zwei Wochen. Und das wäre neue Bilder zu Masterpiece Starscream 2.0. Und also sag ich mal so, er sieht cool aus. Er hat in einer Hinsicht ein großes Upgrade bekommen, trotz dass die Form der Starscream-Figur eher ein Downgrade bekam, sieht sie aber dennoch sehr gut aus. Ich habe auch schon die Bilder gesehen, eben was für Zubehör mit beikommt und so. Also ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich werde noch warten, bis vielleicht Tonton Reviews oder irgendeiner ein Reviewer die Figur in Hand hat, weil sie ist auch nicht gerade billig und das Prototyp, also die Prototyp-Version hat schon ein paar zerplatzte Farbe schon angezeigt gehabt. Und
finalen Produkt dann auch so.
Das weiß man ja nie.
Ja, ich muss auch sagen, irgendwie die Figur, ich finde, die ist noch die One cartooniger als die letzten Masterpiece-Figuren, weil die hat so eine, ja, wie sagt man, so eine abgerundete Ästhetik. Also irgendwie hat die keine rechten Winkel mehr, sondern alle Winkel sind so abgerundet. Wodurch ich finde, dass der Starscream schon wieder gar nicht mehr so wirklich zu den letzten Masterpiece-Figuren passt, weil hier sieht man ihn neben Megatron und Megatron hat halt noch so dieses eher rechtwinklige Design. Mhm. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das schon die nächste Generation von Masterpiece-Figuren, die wieder einen Schritt dichter an den G1 Cartoon rangehen.
Also ich muss auch sagen, sieht auf jeden Fall gut aus, wirklich sehr, sehr Cartoon-akkurat schon, aber ja, ich bin nun mal kein Masterpiece-Sammler und Jess hat schon gesagt, wenn man den Preis betrachtet und wenn ich jetzt mal zum Beispiel Earthrise Starscream dagegen halte, ich meine klar, Masterpiece Starscream sieht noch cartooniger, noch ein bisschen eleganter und ganzheitlicher aus, aber dafür kostet er auch, was? Das
260 Euro, glaube ich.
Genau, und Earthrise Starscream kriegst du für 30, also insofern ist was 7-8-fache Preis rechtfertigt dich da für mich dann doch irgendwo nicht, also werde ich dann doch wohl eher verzichten. Aber gut aussehen tut er, keine Frage. Mhm.
Nur wie gesagt, ist das bei mir auch ein bisschen seit Hound, den ich immer noch nicht verwandelt habe, bisschen die Angst dazu, wenn sie wieder mit dem Plastik oder der Plastikform Formel gearbeitet habe oder experimentiert hatten, ist das für eine Figur, die 260 Euro kostet, ein sehr, sehr teures Vergnügen.
Hm. Ah. Ragin, bei dir im Programm oder nicht? Ragin, man hört dich gerade nur ganz, ganz leise. Ragin? Nein, nicht wirklich. Ja, also Ragin kämpft gerade scheinbar mit der Technik.
Ja, wir haben ja auch noch Bilder von den Zusatzteilen. Also Der Starscream kommt auch mit, wie viel sind das? 5 oder 6 Gesichtern.
Ja.
Mit diversen Gesichtsausdrücken, die er in der Show hat. Wie üblich mit einer Megatron im Kanonenmodus, wie die meisten Starscreams, glaube ich, und Masterpieces. Verschiedenen Blast-Effekten, wieder so eine Plattform in lila. Ich glaube, die hatten wir jetzt auch schon bei manchen Masterpiece-Figuren gesehen, so zwei ineinander steckbare Bodenplatten. Ich glaube, Dinobot hat die auf jeden Fall, oder?
Genau, ist dieselbe wie bei Dinobot, nur eine andere Farbe.
Genau, den Standfuß, die Null-Ray-Kanonen ein Bohrer, wo ich gerade überlege, wann hat er den gehabt?
Kann ich mich jetzt spontan gerade auch nicht entsinnen, dass er den Cartoon mal hatte, aber durch die Matten, fast alle haben ja mal im Cartoon irgendwie die Hände gegen irgendwelche Werkzeuge getauscht, also das passt schon.
Ja, dann noch eine Zange, wo ich auch nicht genau weiß, ob die jetzt an den Arm gehört oder an den Standfuß und dann noch so ein verkautes Stück Kaugummi. Ja.
Nee, im Arm. Ich hatte das Bild gesehen von dem Cartoon, also im rechten oder im linken Arm kann man die befestigen.
Okay. Ah, okay. Dieser komische Stein da, der dabei ist, sagt den noch einer irgendwas?
Ja, der gehört mit dieser Zange dabei, aber frag mich nicht, in welcher Episode er die gehabt hatte.
Kann ich mich jetzt gerade auch nicht entsinnen.
Hat da irgendjemand die Blombe gezogen oder so?
Oder bringt den Kaugummi unter Megatrons Schulbank an.
Ja, oder das, ja.
Ja. Rachel, bist du wieder bei uns?
Ich hoffe ja.
Ja, wunderbar.
Okay, dann klappt es doch jetzt schon mal wieder. Zu dem Starscream, ich bin mir da aktuell echt noch nicht sicher. Bei dem Preis muss es schon wirklich perfekt sein. Und gucke ich mir den Flugzeugmodus an, ja, von unten, sieht es jetzt nicht wirklich nach einem Jet aus. Und der Robotermodus allerdings ist schon sehr cool. Wobei, von der Beweglichkeit sieht es so aus, als hätte er auch keine Hüftrotation, was bei einer so hochpreisigen Figur einfach ein No-Go ist, finde ich. Wenn es denn wirklich so ist.
Sieht so aus, ja. Aber muss ich auch sagen, der Jet-Modus von unten, stimme ich zu, ist jetzt nicht wirklich eine Steigerung zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Also ich würde sogar sagen, sogar fast noch ein bisschen schlechter mit den Seitenteilen hier unter den Flügeln. Das sieht alles noch ein bisschen zerklüfteter aus, ein bisschen fummeliger.
Tja. Na gut, also warten wir mal auf die ersten In-Hand-Reviews. Aber ich habe irgendwie keinen Zweifel, dass Jess ihn dann trotzdem sich holt. auch wenn er ihn dann vielleicht auf ewig in der Packung lässt.
Und zwar in allen Ausführungen.
Oh je, ja.
Sämtliche Farben.
Genau. Neue Generation von Mint-in-Box-Sammlern, die die Figur zwar eigentlich auspacken wollen, aber einfach nur Angst haben, dass die kaputt geht.
Gut. Okay, dann Magmatron, mach du weiter.
Okay, wir haben eine neue Figur angekündigt bekommen, beziehungsweise ein neues Boxset von der Takara Tomy Generation Selects Reihe. Und zwar in diesem Promo-Comic zu Volcanicus wurde ja am Ende schon was angeteasert und da sah sehr stark nach den Terracons aus und die sind es auch geworden. Und es ist das Power for Primes Set der Terracons mit etwas G1-Cartoon-akkurateren Farben, wobei der Unterschied jetzt bei den meisten nicht so gewaltig ist, eigentlich hauptsächlich nur bei Hunger, weil der hat jetzt die Foliensticker ausgetauscht bekommen, der Obamanus Modus ist, glaube ich, der Kopf, da haben sie die Farben jetzt umgedreht, also der Helm ist jetzt lila und das Gesicht grau. Bei den Power for Primes, ich drehe mich gerade kurz um, da ist es umgekehrt. Und er hat die Hände von den Seacons, also von King Poseidon, noch dazu bekommen, in passenden Farben. Und die große Waffe, wo man halt die kleinen Waffen reinstecken kann. Und neue Füße, soweit ich das sehen kann. Und eine Brustplatte, die quasi diesen Port ausgleicht und auch als Schild dienen kann. Also es sind viele Kleinigkeiten gemacht worden. Aber insgesamt ist da jetzt doch kein so großer Unterschied zu den Power for Primes Figuren, würde ich sagen.
Also ich sag mal, im Vergleich zum Power of the Primes ein Ticken besser, ein Ticken G1iger sieht er tatsächlich aus. Gerade, wie du gesagt hast, die Hangar-Teile für die Kombination Brustplatte, Kopf. Also ich sag mal, wenn ich Abominus nicht schon hier stehen hätte, dann würde ich drüber nachdenken, mir den da zu holen. Aber den jetzt zu holen, wenn man Power of the Primes Abominus schon hat, halte ich jetzt für ein bisschen sehr übertrieben. Also so riesig sind die Unterschiede dann doch nicht.
Ja, ich hatte auch schon so gedacht, ein bisschen zu spät kam er.
Ja, naja, es ist ja quasi die United Warriors Version im Nachhinein. Aber im Grunde macht es ja schon Sinn, wenn das Hasbro und Takara die zeitlich ein bisschen weiter auseinander veröffentlicht. So nach dem Motto, der Markt ist erstmal leer gegrast, alle Power for Primes Figuren sind verkauft und jetzt kann man 2-3 Jahre später das Set nochmal auflegen in vielleicht anderen Deko.
Wobei, muss ich Jess zustimmen, also der hätte schon vor einem Jahr oder so kommen müssen dann mal wahrscheinlich, aber oder er müsste halt noch mehr von Power of the Primes Version abweichen, aber ja. Ich glaube, wir haben alle den Abominus zu Hause, oder? Ragen, du hast den, glaube ich, auch, ne? Ragen, du bist schon wieder leise, fürchte ich.
Du darfst nicht immer ins Nebenzimmer.
Ich glaube, in der allerersten Episode hatten wir irgendwie so als Running Gag, Rachel muss sich ein neues Mikrofon besorgen. Ich glaube, diesen Gag können wir wieder aufgreifen.
Ja, wobei ich so ein bisschen am Überlegen bin, ob ich mir vielleicht den doch hole, weil ich habe immerhin den Computer noch zweimal.
Jetzt besser?
Ja, besser.
Sehr gut. Das? Hm? Ich lasse die Lautstärke-Regelung einfach mal offen. Hat sich gerade mehrfach wieder untergestellt, automatisch. Hm. Ja, also ich habe ihn auch hier und sehe das so wie Finister. Hätte ich den nicht hier, dann hätte ich mir wahrscheinlich jetzt gekauft, aber im Endeffekt wegen anderer Hände und Füße und ein bisschen anderer Bemalung, nee, irgendwie nicht.
Und eine Brustplatte.
Und eine gut, eine andere Brustplatte, aber es reicht einfach nicht aus. Würde es diese Teile separat geben, würde ich sagen, ja klar, die hätte ich mir dann schon geholt, aber nicht als, ich glaube, 200 Euro im Moment.
Ja, 200
als Set. Euro. Das ist zu viel für im Endeffekt andere Hände und Füße.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Die Preise sind schon immer recht deftig von diesen Sets. Weil, ja, wenn der günstiger wäre, wie gesagt, würde ich vielleicht sogar überlegen, ob ich den, um meinen Doppelpack an Computrons, den Doppelpack Abhammers entgegenstellen zu können. Aber ja, wie gesagt, die Abweichungen sind jetzt nicht so stark. Also, vielleicht eine Möglichkeit für Leute, die während Power of a Prince verpasst haben, wobei ich glaube, die sind mittlerweile auch noch gar nicht so teuer. Also, ich glaube, die kriegt man noch zum Originalpreis, soweit ich das bis jetzt gesehen habe.
Tja. Stellenweise sogar deutlich günstiger.
Mit denen kommt Takara, was fehlt denn da jetzt noch? Was macht Takara denn als nächstes?
Ja, Volcanicus gab es jetzt auch schon.
Die Elite One und Starscream.
Ja, stimmt, Starscream war noch gar nicht zu sehen. Weil es fällt immer auf, dass die, also es gibt ja da diese Promo-Comics, die ich immer großartig finde, aber da war der Elite One Combiner war schon zu sehen und die nächsten Figuren, die rauskommen, sind in der Regel in den Comics noch nicht zu sehen, sondern werden nur am Ende angeteased. Und mir ist auch aufgefallen, dass Starscream nirgendwo zu sehen war. Also ich würde auch auf einen Starscream-Combiner tippen.
Ich hoffe auf einen besseren Menesaur, aber da kann ich wohl lange drauf warten.
Ja, ich glaube, der kommt erst bei Combiner Wars 2.0 oder so in 5 Jahren. Oder?
Wahrscheinlich. Gut, also ich sehe das Interesse an einem leicht verbesserten Abominus ist bei uns in der Runde nicht so groß. Mhm. Dann ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Ragen.
Ja, dann bin ich dran. Dann, was nehme ich mir denn? Oh ja, ich nehme mal was, was mit Flame Toys zu tun hat. Und zwar wurde Metaverse Bugbite als Event-Exclusive-Model gezeigt. Bugbite als Charakter ist sowieso schon, sagen wir mal, rar. Aber dann auch noch als Model-Kit und Exclusive, das hat mich dann doch schon interessiert. Ja, fairerweise muss ich sagen, also optisch gefällt er mir nicht wirklich, aber die Idee dahinter, dass so eine seltene Figur als Model Kit umgesetzt wird, die finde ich wiederum ganz cool.
Mhm. Ja, irgendwie kriegt Bugbite recht viel Aufmerksamkeit. Also erst eine Select-Figur, jetzt als Model Kit. Aber na gut, er bietet sich halt als Repaint an. Ja.
Wobei ich jetzt erstaunt war, ich hätte jetzt eigentlich erst das Cliffjumper Repaint von dem Flame Toys Bumblebee erwartet und dann erst Bugbite.
Stimmt, ja.
Gut, Cliffjumper ist inzwischen schon so populär, dass er wahrscheinlich vielleicht sogar mal eine eigene Figur kriegt, die halt zumindest kein reines Bumblebee Repaint ist. Vielleicht hat Bugbite jetzt quasi Cliffjumper als das obligatorische Bumblebee Repaint tatsächlich ersetzt.
Ja, ich überlege gerade, war nicht in dem Netflix Earthrise Trailer sogar Bugbite zu sehen gewesen?
Nee, der kommt erst bei Earthrise, dem Trailer, Teaser.
Ja, genau. Okay.
Ja, da war er kurz zu sehen. Boah. Flame Toys können sich allerdings nicht transformieren, insofern, ja.
Nein, echt?
Ja, habe ich jetzt rausgefunden.
Also man lernt immer wieder was Neues.
Ja. Und sind im Vergleich mit den Robot-Enhanced Designs auch nochmal ein Stück teurer, glaube ich.
Ja, hier $37, was aber noch geht im Vergleich zu manchen von den Figuren, die, na gut, jetzt keine Model-Kits waren, aber es geht noch teurer, wollte ich nur sagen.
Teurer geht immer.
Ja.
Ja. Rage, also die können sich also echt nicht verwandeln, ja schade. Also da jetzt wäre es noch interessant gewesen, aber nein, dann lieber doch nicht.
Muss deine Vorbestellung schnell canceln. Ne?
Ja, es hilft ja nichts. Ne? Also
hat sich denn schon mal jemand von uns hier an so ein Model Kit rangewagt von Flame Toys?
Ja, ich hab oder bin noch zu Gange mit Flame Toys Drift. Aber den Megatron oder IDW Megatron Autobot Version, die hatte ich ja schon gezeigt gehabt, dass ich die schon fertig gebastelt hatte.
Ah ja. Wie ist so die Qualität, wenn die fertig sind? Ist das wie so eine Figur oder ist das mehr sowas, was man ins Regal stellt und dann besser nie wieder anfasst?
Sind schon eher wie eine Figur. Also das Plastik die Plastikqualität ist jetzt nicht so hoch wie bei einer Gundam Model Kit Version, aber dennoch jetzt kein billiges Plastik.
Ja, also man kann den schon posen, ohne dass man da zack irgendwie einen Teil in der Hand hat von.
Genau.
Mal sehen, vielleicht traue ich mich auch irgendwann mal an so ein Model Kit.
Sie sind nur halt nicht gerade so geschenkt wie eben ein Model Kit von Gundam. Ich glaube, etwas größeren Figuren, die sind aber irgendwie, glaube ich, 67 Euro aber noch.
Ui. Oh, gerade, ich glaube, den Bumblebee hatte ich für 40 irgendwo gesehen.
Ja, ja, der ist ja auch wesentlich kleiner, aber wie der Megatron oder Optimus Prime, der kostet so 69, 67 Euro.
Ah, ja.
Also bei uns zumindest. Kann jetzt sein, dass bei TF Warboards oder in Deutschland, wenn irgendein Händler sie hat, wesentlich günstiger noch zu bekommen sind.
Ich sehe hier gerade Panda Cracker für 36.
Aber okay. Trotzdem schon recht teuer, muss man sagen.
Mhm. Dafür, dass du sie noch selber zusammenbauen musst, ja.
Dafür sollte es die geschenkt geben.
Ja. Meine, selber die ganze Arbeit, meine Arbeitszeit muss ja entlohnt werden.
Ne? Mhm. Dann dürfte ich keine Model Kits mehr bauen. Das wäre ungünstig, wenn man das in Arbeitszeit gegenrechnet. Das lassen wir lieber.
Kommt auf deinen Stundenlohn an, deinen durchschnittlichen.
Ja, deswegen, das lassen wir lieber.
Gut. Ja, dann würde ich mal einfach weitermachen. Es ist ja bekannt, denke ich, dass ich ein großer Beast Wars Fan bin. Wir befinden uns ja auch im Beast Wars Countdown zum Jahr des 25. Jubiläums. Es wird viele Beast Wars Figuren in Kingdom geben und jetzt hat IDW außerdem angekündigt, dass es ein neues Beast Wars Comic geben wird, und zwar ein ongoing Comic, also keine Miniserie, sondern tatsächlich eins, was erstmal als fortlaufend ohne klares Ende geplant ist. Wir haben so ein paar, erste Teaser bekommen von zwei Covern und von einem, vermutlich mehr oder minder aus dem Heft gegriffenen Artwork. Der Zeichner wird, wo ist er? Josh Burcham sein, der auch schon Last Stand of the Wreckers gezeichnet hat. Also wer sich an Last Stand of the Wreckers erinnert, es ist so ein, ein bisschen eigener Stil, aber
Josh Burcham, das ist der Kolorist immer gewesen. Nick Roach war der den Last Stand of the Wreckers immer gezeichnet hatte.
Ja, gut, also einer der Künstler, sagen wir es mal.
Ja.
Ja. Und also ich weiß noch nicht so 100%, ob mir der Zeichenstil gefällt, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Serie. Interessant ist es bei dem Team, was wir hier sehen. Also wir sehen Optimus Primal, Rhinox, Cheetor und Rattrap sehen wir nicht. Also ich gehe davon aus, dass Rattrap trotzdem dabei sein wird. Aber in diesem Gruppenbild sehen wir stattdessen einen unbekannten, also in Anführungsstrichen unbekannten Charakter. Es wird spekuliert, dass es ein neuer Weitermittel ist. Ich persönlich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das entweder Sonar oder Nightscream sein soll, aber genau wissen wir es noch nicht. Erinnert auch so ein bisschen an den Fledermaus Optimus Primal, aber mal gucken. Also ich würde mein Geld auf Sonar jetzt erstmal setzen.
Ja, gut möglich, ja. Also ich bin auch gespannt. Also es war ja schon vor ein paar Monaten mal so indirekt angedeutet worden, dass da ein Transformers-Comic kommen soll. Dass das jetzt wirklich eine ongoing ist, muss ich sagen, überrascht mich doch ein bisschen. Hätte ja doch eher mit so einer Miniserie erstmal gerechnet. Und der Zeichenstil, ist okay, aber es ist halt, ich sag mal, animated, nur in kantiger, würde ich das beschreiben.
Mhm.
Und dann denke ich immer, so ein sehr kantiger Zeichenstil passt vielleicht jetzt nicht unbedingt so gut zu Beast Wars, weil Beast Wars ist ja sehr organisch, also gerade weniger kantiger als so der typische Transformer. Aber mal schauen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt mit der Story sein wird, ob man versucht, das wie die alten Beast Wars Comics hier, The Gathering, irgendwie in die Hauptkontinuität reinzuquetschen. Oder ob das jetzt wirklich eine neue Interpretation wird oder ob das irgendwie Teil der aktuellen Kontinuität sein wird. Da gibt's viele Möglichkeiten, aber noch haben wir da keine Infos zu.
Ja, also ich bin ja kein sehr großer Fan von Beast Wars, außer die Story kann sehr gut sein, das muss ich auch zugeben. Ich hatte ja auch die Serie im Nachhinein nochmal, also schon vor einigen Jahren, angeschaut, nur weil ich gesagt habe, ich bin Transformer-Fan, ich möchte ja aber dann doch ein bisschen mitreden und so mit Beast Wars, also wegen der Geschichte und so. Aber ich habe den Josh Burcham schon damals, da war ich noch in Deviantart zugange, abonniert gehabt, auch bei Deviantart ist der, oder er war mal, wo er noch nicht bei IDW eingestellt worden ist, war er auch bei IDW, bei Deviantart unterwegs, und sein Zeichenstil ist sehr kantig, das muss ich zugeben, aber auch sehr dynamisch.
Und der Autor Eric Burnham, der hat wohl Transformers / Ghostbusters geschrieben. Die, überlege gerade, muss ich nochmal durchlesen, war okay gewesen, aber jetzt auch nicht so extrem episch. Also ja, mal schauen, was er hier zustande bringt.
Mhm. Ja. Rage und dich müssen wir zum Thema Comics, glaube ich, nicht weiter befragen. Ne?
Nicht gesehen, keine Ahnung und auch kein Interesse, richtig. Also Comics und dann auch noch Beast Wars zusätzlich, also nee, irgendwie nicht, nee.
Gut, ja, dann schauen wir mal. Also
ich guck gerade, nächstes Jahr soll es, glaube ich, losgehen.
Mhm. Genau.
Ich, ich habe irgendwo Februar gelesen, aber ich sehe es gerade nicht.
Nächstes Jahr ist ja 25. Jubiläum, also ja, doch, First Issue coming in February steht hier drin, genau. Also Februar ist geplant.
Ja.
Schauen wir mal. Also ich freue mich auf jeden Fall.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie das so ankommt. Auch im Zusammenhang mit Kingdom oder so, weil ja, Beast Wars hat zwar viele Fans, aber ich sag mal, die meisten Beast Wars-Fans sind gleichzeitig G1-Fans, aber nicht alle G1-Fans sind gleichzeitig Beast Wars-Fans. Und Beast Wars-Fans, die nicht G1-Fans sind, gibt's jetzt nicht so viele. Das heißt, rechnerisch gibt's vermutlich weniger Beast Wars-Fans als Leute, die G1 mögen. Daher mache ich mir so ein bisschen Sorge, aber...
Also ich glaube, es in Amerika gibt es aber viele Beast Wars Fans, ne?
Ja, nicht. Ich meine aber so, Beast Wars Fans sind ja eigentlich alle mit G1-Fans. Das heißt, alle, die Beast Wars kaufen, kaufen auch G1. Aber gleichzeitig gibt es ja viele G1-Fans, die Beast Wars nicht mögen. Das heißt,
unterm
Strich sind es dann halt weniger Leute, die die Comics und die Figuren da Interesse drin haben.
Außer sie sind interessiert, so mit Comics allgemein, Transformers Comics, dann kaufen sie sich aber dennoch die Beast Wars Comics auch noch.
Kann durchaus sein, ne? Vielleicht knüpfen sie ja auch in irgendeiner Form wieder an die G1 Geschichte an, sie es bei der Beast Wars TV Serie ja auch gemacht haben, also mal schauen. Gut, dann, Jess, dann bist du wieder dran.
Ja, dann nehme ich die nächste News hier. Es ist angekündigt, ein Transformer Generation Select Decepticon Barricade Earthwise Form. Und es kann ja, wie es schon bei der Siege-Figur war, es war der Prowl-Mold, und hier, wie kann es anderes sein? Ist das ebenfalls der Prowl Mold oder Blue Streak Mold oder wie sie alle heißen, Smokescreen. Und ja, er sieht sehr schön aus. Den werde ich mir zwar mit Sicherheit holen, aber nicht mehr diesen Monat. Ich muss erstens ein bisschen zur Seite beibehalten, mein Geld für nächsten Monat.
Ja, ich glaube, diesen Monat erscheint er auch gar nicht mehr, oder? Mhm.
Wahrscheinlich nicht, aber man könnte ihn wahrscheinlich schon irgendwo vorbestellen, oder?
Ja, schon. Ja, also ja, haben wir das Vierer-Team, muss man ja jetzt sagen, schon wieder zusammen, was Polizei-Auto-Repaint-Charaktere angeht. Und die haben ja alle so ein bisschen die Plätze getauscht. Die vorher in der Mainline waren, sind jetzt in Exclusives, und die Exclusives sind jetzt in der Mainline. Und ja, ich muss aber auch sagen, die Farben sehen bei der Mode hier doch wirklich gut aus. Ja, überlege ich auch stark, ob ich mir den hole. Und weiß nicht, hatte einer die Mode jetzt schon mal in der Hand gehabt?
Ja.
Nee, bisher nicht.
Ich habe ich habe den Smokescreen und den Blue Streak habe ich. Und er sieht recht gut aus. Also im Gegensatz jetzt dem Siege Mold finde ich ihn wesentlich besser. Schon vor allem auch vorne bei seinem Brustkorb sieht besser aus wie eben der Siege Mold. Die Füße natürlich sind etwas, wie heißt das, etwas leer auf den Seiten. Ist halt eben wegen der Verwandlung und so. Aber ansonsten sieht er ja noch mehr nach kann man schon fast sagen, G1-Form aus.
Mhm. Ja, muss ich auch sagen, von den Bildern her muss ich auch sagen, die sahen immer noch mal ein Stück besser aus als die Siege-Version. Also, ja. Und er kommt mit zwei Schulterkanonen und einer Waffe, die er in die Hand nehmen kann.
Da genau.
freue ich mich auch immer, wenn die volle Bewaffnung haben und nicht irgendwie immer die Hälfte fehlt.
Ich warte nur noch darauf, dass sie nochmal den G1 Prowl rausbringen in Barricade-Farben.
Das fehlt noch, ja.
Gut. Ragen, was für dich zum Vorbestellen oder eher nicht?
Nö, also Barricade ist jetzt nicht so unbedingt mein Favorite, aber ja, ich sag's mal, kann man machen, muss man aber nicht.
Ja. Ich meine, das ist ja eine von den regulären Selects-Figuren, die sind ja meist noch für einen halbwegs guten Preis zu bekommen.
In der Regel, ja.
Vergleichbar wie die Mainline-Figuren.
Gut, dann Magmatron, dann darfst du weitermachen.
Okay, dann bleiben wir mal in der Nähe. Und zwar Takara bringt ja auch nochmal die ganzen Earthrise und Siege-Figuren raus, beziehungsweise haben die schon mal rausgebracht. Und meistens sind die ja ziemlich identisch zu den Hasbro-Veröffentlichungen. Aber jetzt haben sie angekündigt, der Soundblaster hat ein kleines, aber vielleicht entscheidendes, einen kleinen entscheidenden Unterschied zur Hasbro-Version. Und zwar deren Version ist ein Mercenary, so wie im Netflix-Cartoon. Also wer sich jetzt den Hasbro geholt hat, der hat den ja mit einem Decepticon-Logo vorne auf der Scheibe, wenn ich mich richtig erinnere. Ich will ihn gerade nicht bei mir stehen.
Ja, und er hat, also den Hasbro hab ich auch gesehen, was der Unterschied ist. Die Brustplatte ist mit Battle Damage oder mehr Battle Damage versehen wie jetzt die Takara Tomy-Version.
Ja, das stimmt. Der Hasbro, der ist ja einmal komplett, als ob ihm da irgendwie mehrere Steine vorne in die Scheibe geflogen sind. Und der Takara, der hat ja nur links und rechts so einen kleinen Riss und ja, wie gesagt, das Mercenary-Logo. Und auf den Bildern sehen wir Ravage und Laserbeak dabei, aber ich vermute mal, die sind nicht mit dabei. Das ist nur zu Demonstrationszwecken, wenn ich das richtig sehe. Wobei er ja in der Show eigentlich mit Buzzsaw unterwegs war. Also eigentlich müsste Buzzsaw dabei sein. Zumal es den ja bis jetzt auch noch gar nicht gibt.
Ja, gut, also, einfaches Repaint von Laserbeak, also kommt bestimmt noch.
Würde mich ja, irgendwo wundern. Sollten sie den noch mit reinstopfen. Ja, ja und ja. Gradet von euch einer ab hier auf Mercenary?
Nee, nicht wirklich. Ich hab den Hasbro, also mit dem Decepticon-Logo drauf. Der tut's auch, sag ich mal so.
Ja, im Grunde muss man ja nur vorne die Brustplatte irgendwie austauschen. Also. Und irgendeine Third-Party-Firma eine Ersatzbrustplatte ausbringt, hätte sich die Sache ja auch schon.
Ja, irgendwann wird es von Repro-Labels dann auch die Mercenary-Sticker geben, das Faction-Symbol, dann kann man es auch einfach drüber kleben. Also. Nee, also ich habe den Siege Soundwave hier stehen, der reicht mir. Also muss jetzt echt nicht sein. Gut, Ragen, dann bist du schon wieder dran.
Ich bin schon wieder dran. Ja, also wie gesagt, Soundblaster, ich denke, da sind wir uns relativ einig, das ist für uns alle aktuell nichts. Dann nehme ich mir mal ein DNA Upgrade Kit, und zwar DK19 and 21 für Earthrise Scorponok. Ist angekündigt worden und wir haben da erste Bilder und ich sag jetzt mal, es ist ein bisschen zwiegespalten. Also es sind zwei verschiedene Upgrade-Kits und jeweils eins dieser Kits kommt halt mit zwei Schulterkanonen. Das heißt, man braucht beide Kits, wenn man alle vier Schulterkanonen für Scorponok haben will. Im ersten Kit, also dem 19er, ist eine Kanone dabei, silberne Parts für die Beine und für die Fußgelenke noch ein paar Filler-Parts, die zwei angesprochenen Schulterkanonen und ein Gesichtsschild. Corona lässt grüßen. Und im 21er Kit sind auch wieder die zwei Schulterkanonen, dann artikulierbare Skorpionbeine, die finde ich sehr, sehr gut, eine Erweiterung fürs Schild und ein klares rotes Visier, sodass man die Augen von Scorponok auch unter dem Visier noch leicht erkennen kann. Die Kits an sich sehen schon echt gut aus. Das Einzige ist nur so ein bisschen teilweise finde ich das gut. Andere Sachen bräuchte ich jetzt weniger davon. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich halt sage, ich würde mir die Kits nicht holen. Ganz im Gegenteil, ich finde sie sehr gut. Mir werden halt ein, zwei Sachen in der Verpackung gelassen, weil dieses Gesichtsschild bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ansonsten sieht das schon echt gut aus. Gerade die beweglichen Beine und die beweglichen Kanonen, das macht bei Scorponok dann doch schon sehr viel aus.
muss ich auch zustimmen. Also mit den Kanonen haben ja alle so gerechnet. Und ja, die sind auch beweglich im Ansatz, im Gegensatz zu denen, die dabei sind. Also da bin ich auch voll und ganz dabei. Mich wundert nur ein bisschen, dass das die Sets Nummer 19 und 21 sind. Was ist denn aus Set Nummer 20 geworden? Ist das irgendwie verloren gegangen? Ist dann irgendwie das geheime Zusatzset für Scorponok, was nicht rechtzeitig fertig geworden ist?
Das ist dann das 19er für Black Zarek schon quasi ja. vorbereitet.
Stimmt, ja, macht Sinn. Und ja, nee. Muss ich auch sagen, also ich überlege auch stark, ob ich es mir hole oder mir beide hole, wobei ich nicht weiß, dass dieses Schild-Upgrade, ob ich das jetzt unbedingt brauche, weil das hat ja, glaube ich, wirklich nur die Funktion, das Schild zu vergrößern und
ja, genau.
Na gut, die Basis vielleicht noch hier oder da ein bisschen zu vergrößern.
Das macht es halt G1iger, das Schild, also ja. Wer darauf Wert legt. Ja, also ich hab Earthrise Scorponok noch nicht, insofern stellt sich für mich die Frage bisher noch nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen mit mir am Kämpfen, ob ich ihn mir holen soll. Ich meine, sieht toll aus und mit den DNA-Upgrade-Kits, also die ich bisher habe, war ich eigentlich immer rundum zufrieden. Konnte ich noch nie meckern drüber, aber ja, mal gucken. Also sieht auf jeden Fall gut aus, keine Frage.
Vor allem mit den Beinen, das ist schon ein cooles Feature, aber wie gesagt, ich grade mit Third-Party-Sachen nicht mehr ab. Ich hatte zu viel auch hantiert mit anderen Figuren schon. Da hatte ich dann abgegradet und schlussendlich hat es dann aber nicht so gepasst oder die Figur war okay, bei dieser Figur sieht's eher, dass sie dennoch stabil ist, aber wie zum Beispiel ich weiß nicht mehr, wie das Devi oder Crazy Devi hatte ich einmal das Devastator, G1 Devastator Upgrade Kit genommen. Die Figur, die war hin und her nicht mehr stabil auf den Beinen.
Ja, weil in den letzten 10 Jahren hat sich doch ein bisschen was getan, was so für die Upgrades angeht. Also
ja, die Crazy Devi Sachen eine Chance geben. Ja, die Crazy Devi Sachen waren auch nicht gut, muss man zugeben, also mit wenigen Ausnahmen.
Ja.
Gut.
Ja, da haben wir schon einen Preis dafür.
Ja, bei TF Warbots kann man sie schon vorbestellen, die 2 Kits.
Ja, für wie viel? Hast du das gerade auf den Augen?
Nee, ja. Das hatte ich nicht aufgepasst.
Ja, ich glaube, so ganz günstig waren die, glaube ich, nicht gewesen.
Also die Upgrades-Kits von DNA meistens sagen wir so zwischen 40 und 70 Euro das Kit. Also
quasi ein zweiter Scorponok.
Schon fast, ja, wenn du beide nimmst.
Ein halber zumindest, ja. Ne, ich finde es gerade nicht. Also ja, so ganz günstig wird es wohl nicht sein.
Ja. Gut, dann wage ich mal einen Sprung ins volle Third-Party-Segment. Also nicht nur Upgrade-Sets, sondern wirklich volle Figuren. Es wird ja jetzt die ganze Zeit schon gemunkelt, dass es von Takara einen Raiden-Combiner geben wird. Bisher hat sich da nicht viel getan, außer diesem Gemunkel. Allerdings gibt's jetzt eine neue Third-Party-Firma namens Moon Studio, die auf der CICF-XAGF, das ist wohl irgendeine Toy-Show in Japan, in China, einen grauen Prototypen eines Third-Party-Raiden präsentiert haben. Ja, man sieht nur den kombinierten Roboter, also jetzt keine Einzelfiguren, aber zumindest was man an dem einen Bild sieht, das sieht schon verdammt gut aus, also sehr G1-Cartoon, also Headmaster-Cartoon-Vorbildgetreu. Und ja, es ist ein Prototyp, wie gesagt, keine Einzelfiguren. Wir wissen auch noch nicht, was er kosten soll, aber zumindest ein bisschen Vorfreude kann man diesem Bild schon entnehmen. Und vielleicht spornt ja Takara auch an, mit ihrem Raiden jetzt mal ein bisschen in die Fusche zu kommen.
Ja, das muss ich auch sagen. Der sieht echt gut aus. Wobei man sagen muss, Raiden ist, glaube ich, noch ein relativ simpel zu designer Combiner, weil sind halt alles Züge. Also ich glaube, bin jetzt auch kein Designer, aber wenn man aus 6 Blöcken einen Combiner machen soll, ist das immer einfacher, als wenn man da irgendwelche komplexeren Sachen hat.
Wahrscheinlich.
Ja, aber ich muss auch sagen, sieht wirklich gut aus. Und ich überlege gerade, irgendeine Third-Party-Firma hatte ja mal einen angekündigt, der, von dem ich fast vermute, das ist der hier. Fans, Toys oder so, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass irgendwann mal einer geteasert wurde, der extrem viel Ähnlichkeit mit dem hier hatte, also zumindest das Bein. Also ich glaube, das linke Bein hatten sie, glaube ich, gezeigt gehabt. Also das vorne, das abgeflachte. Mhm. Und in meinen schwammigen Erinnerungen würde ich sagen, das sieht fast 1:1 aus wie das hier. Und ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Sieht gut aus, ja.
Ja. Macht was her.
Ja. Dass er gut aussieht, sind wir uns schon mal einig. Aber die Frage ist, ist er so preislich vertretbar, dass sich dann auch der Normalbürger das Ding kaufen kann oder leisten kann? Das ist wieder was anderes, weil ich schätze den, also zumindest optisch, wird er wahrscheinlich so bei 500-600 Euro liegen.
Mhm. Naja, sind 6 Einzelteile mit einem 100er pro Teil, muss man schon rechnen, glaube ich, ja.
Ja, und damit fällt er doch schon bei fast allen Leuten aus. Sind dann nur noch High-End-Collector.
Ja, ich meine, wir haben auch noch... Sonderheit, ja. Ja, wollte gerade sagen, wir haben noch keine Scale-Informationen, aber jetzt würde ich rein optisch würde ich jetzt auch mal vermuten, dass der im Masterpiece-Segment auch angesiedelt ist. Mhm. Also, Ragen, schätze mal, mit deinen 500-600 Euro wirst du schon ungefähr in der richtigen Richtung liegen. Also, ich lasse mich gerne überraschen, dass er günstiger ist, aber ich hätte auch nichts gegen Chuck Scale, aber die Chancen stehen eher auf teuren Masterpiece, ja.
Ich frage mich auch gerade ein bisschen, wenn man die Züge alle einzeln aneinander hängt, so wie im Cartoon, wie lang das dann wird. Ich glaube, da braucht man ein sehr langes Regal.
Gut, die meisten werden ihn, glaube ich, im Kombinationsmodus ins Regal stellen.
Also. Vermutlich.
Schon alle oder mit dem Rücken zur Wand, ja.
Gut, dann Jess, sind wir wieder bei dir angekommen.
Jo, dann mache ich mal eine, wenn wir schon bei teuren Sachen sind, gehe ich also auf der Wonderfest Shanghai 2020 wurden diverse Transformer-Statuen gezeigt und neue Model-Kits, wie ich jetzt gerade gesehen habe auf der Seite. Und ja, sie sehen alle sehr schön aus, auch die Windblade sieht sehr schön aus, den Optimus, wie er den toten Kopf vom Galvatron da an der Hand hält, den, wie heißt der nochmal, der Bludgeon sieht sehr schön aus, aber die Preise sehen auch sehr schön aus. Ich habe sie schon gesehen mal bei verschiedenen. Und ja, da fängt man bei so bei 1000 Euro an. Also jetzt nicht, vielleicht nicht bei den Model Kits, aber von den Riesenstatuen, da fängt man bei 1500 Euro an.
Also ich frage mich auch immer noch, ob oder die Zielgruppe ist, wer die kauft, weil das sind ja jetzt auch teilweise sehr spezielle Transformers und ich sag mal Statue-Designs. Also wir sehen ja hier die Windblade, wie sie quasi über Cutthroat springt, also dem Terracon, was wohl so eine Anspielung ist auf die Windblade-Miniserie, wo die ja mal aneinander geraten sind. Mhm. Wobei ich schon witzig finde, dass jetzt so ein recht, ich sag mal, relativ obskurer Charakter wie ein Terracon jetzt hier so eine 1000 Euro teure Statue bekommt, weil er mal in einem Comic aufgetaucht ist mit einem mittlerweile etwas bekannteren Charakter. Aber da denke ich mir auch immer, wie viele kaufen das? Wie viele IDW-Comic-Fans gibt's, die jetzt eine Windblade haben wollen, die über Cutthroat springt oder
ja,
was der Galvatrons Kopf in der Hand hält?
Anscheinend sehr viele Chinesen, weil die kaufen komischerweise so Sachen sehr, sehr gerne. Und ich hatte einmal ein Sammler in China, hatte einmal auf Facebook gepostet, seine Sammlung von, ich glaube, Prime One. Er hatte so viele da stehen, also
okay.
da hat man schon gedacht, der könnte sich ein Lamborghini damit kaufen.
Okay, also sind reiche Chinesen, meinst du, die kaufen?
Wahrscheinlich. Ich meine, irgendeinen Transformers-Statuensammler haben wir jetzt ja auch in Deutschland. Ich glaube, in der Transformers-Fangruppe Deutschland auf Facebook hat sich irgendjemand mal gemeldet, dass er auch so Statuen sammelt. Mhm. Kann ich mich dunkel erinnern. Aber wahrscheinlich der Zielmarkt eher Asien.
Ja. Oder nicht mal, dass es Privatleute sind als Zielmarkt. Es kann ja genauso gut jede Menge Shops sein, wo man sowas kriegt, dass die das halt als Ausstellungsstück nehmen, um halt Leute anzulocken vor einem Schaufenster. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber so
stimmt.
Als Privatperson, also da muss man schon echt Geld haben, um davon irgendwie eine Sammlung aufzubauen.
Ja. Und Platz.
Und Platz,
ja. Ja, genau. Also ich meine, ich bin da voll bei. Die sehen mega geil aus. Also gerade Sixshot und Windblade sahen schon wirklich geil aus. Aber bei dem Preis, da würde ich mir eher tatsächlich ein Poster oder so hinhängen, wie die Statue kaufen. Weil mehr wie angucken läuft da ja eh nicht.
Ja. Ein Sixshot ist auch noch interessant. Das ist ja einmal die große Statue im Robotermodus mit einem Schwert und einem Blaster in der Hand. So ultra detailliertes IDW-Design, würde ich sagen. Und dann hat er echt nochmal für seine sämtlichen Altmodes auch nochmal so kleine Mini-Statuen quasi dabei, also von seinem Wolfsmodus, seinem Fahrzeug, seinem Panzer, seinem Jet, seinem Pistolenmodus. Also man kauft quasi schon 6 Statuen, wenn man sich den kauft.
Und aber wenn man, also jetzt hier, ich glaube auf Wonderfest wurde ja auch noch die YOLO irgendetwas, wie die heißt, Figur, also das war eher eine Actionfigur, Yolo Park, sowas, Yolo Park Actionfigur von Bumblebee-Film Optimus Prime gezeigt. Und die ist ja noch wesentlich teurer als 1500 Euro.
Ja, die kann sich zumindest auch noch bewegen.
Ja, zwar nicht verwandeln, aber bewegen. Naja.
Ja, und ich glaube, so kleine Mini-Model-Kits oder was das waren, wurden auch noch gezeigt. Trumpet Toys.
Vielleicht oder 10 cm große vom Schätzen her.
Ja, also für den kleineren Geldbeutel vermutlich.
Das würde ich noch nicht sagen.
Meinst du, die
sahen sehr detailliert aus. Also können also durchaus teurer sein.
Für den etwas kleineren Geldbeutel vielleicht.
Aber ja, für den Statue. Klar, im Vergleich zu 1500 Euro oder so für eine Statue. Ja, das ist schon...
Ja. Gut, also ich glaube, keiner von uns wird jetzt auf dem Wonderfest da unbedingt einen großen Einkaufsbummel machen.
Kauft man eine Statue und dann ist das Budget alle. Ja,
das ganze Jahr, ja. Ja, und dann, wenn ich hier mir zum Beispiel diese Bludgeon-Statue angucke, die ja, ich sag mal, deutlich größer als mannshoch ist, also brauchst du ein eigenes Zimmer für.
Ja,
das kann man ja mieten. Wenn man sich so eine Figur kaufen kann, dann kann man das Zimmer auch dafür mieten.
Oder so, ja.
Ja, ich meine, das sieht schon cool aus. Ich meine, er hat wieder als Standfuß hier den Kopf von Grimlock, was mir zuerst gar nicht aufgefallen ist. Und ich bin überlegen, ist in den Farben her, ist das Bludgeon oder ist das schon, obwohl doch, das kommt hin, das ist Bludgeon, das ist orange. Ich habe schon überlegt, ob das schon das Repaint ist, ob das hier Banzaitron sein soll. Aber...
Nee, das ist schon Bludgeon halt sehr Movie-stylig schon fast, aber ist schon...
Ja, nee, ich habe die orangen Teile irgendwie nicht als orange erkannt, aber doch, das ist Bludgeon-Farbschema. Ja.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Magmatron, hast du irgendwas im realistischeren Preissegment noch
für uns? Im realistischen Preissegment? schauen wir mal. Na gut, realistisch in dem Sinne, dass man sich umsonst im Fernsehen angucken kann, dürfte das hinkommen. Und zwar die Transformers Cyberverse-Serie ist ja quasi jetzt nach der dritten Staffel zu Ende, aber sie ist noch nicht ganz zu Ende. Und zwar, wir haben die Info, dass es wohl gleich zwei Fernsehfilme geben soll, die Geschichte sozusagen zu Ende erzählt. Also so ähnlich wie bei Transformers Prime, da gab es ja dann auch dieses, wie ist das, Rise?
Nee, irgendwas mit Predacon Rising.
Predacons Rising. Predacon Rising, ja, genau, als Finale. Und ja, sowas ähnliches erwartet uns hier auch. Und was ich besonders interessant finde, in dem Film scheinen wohl die anderen Dinobots endlich mal aufzutauchen. Also in Cyberverse hatten wir eigentlich immer nur Grimlock, außer die tauchen jetzt am Ende nochmal auf. Die letzte Staffel habe ich noch nicht ganz zu Ende gesehen. Aber laut der Info, die wir hier haben, tauchen halt wirklich Sludge, Snarl, Hoop und Slack auf und legen sich mit Megatron X an, der vermutlich Megatron nur in schwarz sein wird. Den sehen wir hier auf dem Bild halt. Ja, also vielleicht eine Motivation, sich die Serie endlich mal zu Ende anzuschauen.
Oder überhaupt mal anzuschauen.
Oder anzufangen.
Ja. Na ja gut, also ich habe schon anderthalb Staffeln, also ich bin dabei.
Ja, ich habe erst eine halbe Staffel, also ich hinke noch etwas hinterher.
Ja, ich auch. Ja, es ist irgendwie das Problem der Serie, dass die so ein bisschen schwach anfängt, aber doch in der zweiten und dritten Staffel dann doch ganz gut anzieht. Also nochmal meine Empfehlung, schaut euch die Serie an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt.
Ja. Gut, irgendwann werden wir sie uns anschauen müssen, weil wir ja auch irgendwann eine Folge darüber machen.
Gezwungenermaßen mussten wir die dann anschauen.
Genau, wie wir Ragen noch zwingen müssen, sich die alten Marvel-Comics durchzulesen alle.
Ja, da müsste ich auch mal reinschauen, aber bei mir ist das mehr das Problem. Ich möchte sie gerne lesen, aber momentan muss ich mein Geld zusammenhalten. Weil man kann sie auch bei der Transformer Comic App alle noch nach und weise digital kaufen und so, also erwerben. Aber wie gesagt, diesen Monat und nächsten Monat muss ich mein Geld zusammenhalten.
Ja. Also kommt jetzt diesen oder nächsten Monat wieder so eine Schiffslieferung für Transformers, die noch nicht angekündigt sind in dein Lagerhaus, ja?
Nee, Xbox Series X.
Ah. Okay. Ja, muss Prioritäten setzen.
Ja? Genau.
Ja. Ja. Gut, also wie gesagt, da ich noch von Cyberverse noch nicht viel gesehen habe, habe ich jetzt noch keine großen Erwartungen an die Filme, aber bisher haben wir jetzt ja nur quasi die Handlung von einem der beiden Filme so ganz, ganz leicht angedeutet. Insofern, was in dem zweiten dann sein wird, mal gucken.
Ja.
Es ist auch noch kein Datum dabei, wann der Film rauskommen soll, glaube ich. Ne?
21 irgendwann. Ja, mal schauen. Ja. Und es gab ja hier die Info, dass, wer hat das geschrieben? E-Online Outlines the Future Entertainment Plans for the Transformers Franchise. Also dieses Unternehmen, das wohl dafür zuständig ist, da die ganzen Serien zu produzieren für Hasbro, hat ja auch schon geschrieben, dass sie in Zukunft wohl ein bisschen mehr in Richtung, wie haben sie es geschrieben, ein bisschen humorvoller machen wollen, ein bisschen mehr in Richtung Comedy.
Ja, mehr kinderfreundlich.
Mehr kinderfreundlich, also ja, was auch immer nach Cyberverse kommt, wird vermutlich wieder noch ein bisschen kindlicher sein, weil man gut, na gut, man hat ja die Netflix-Serie dann als erwachsenes Gegenstück, daher. Macht es irgendwie ein bisschen Sinn, da fast zu versuchen, da noch eine andere Zielgruppe ein bisschen mehr anzusprechen.
Wobei Cyberverse eigentlich schon recht kindgezielt war, oder? Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Seit es wird jetzt deutlich düsterer in den späteren Staffeln.
Aber ein bisschen düsterer wird es. Vielleicht war es ihnen schon wieder zu düster. Vielleicht hat er schon wieder die ganzen Dreijährigen verschreckt oder so.
Oder sie hatten versucht nachzumachen, wie bei Prime.
Nachzumachen, wie bei Prime?
Ja, in Amerika hatte ich mal gelesen in einem Facebook-Post, ein Vater lässt seine Kinder nicht mehr Transformer Prime anschauen, weil sie alles nachmachen wollten wie in Transformer Prime Serie.
Hat der Junge versucht, sich in einen LKW zu verwandeln? Und
nee, aber so, wie soll ich sagen, so aggressiv nachzuahmen wie bei Transformers Prime, ja, Transformers Prime mit Cliffjumper oder so.
Okay. Dann soll er lieber seine Kinder WrestleMania oder sowas schauen lassen. Ne?
Genau.
Sowas ganz Neutrales.
Ganz harmloses, ja.
Gewalt. Kann man auch nicht so leicht nachmachen, wie was Transformers machen und so.
Gut, dann Regin, da sind wir schon wieder bei dir angekommen.
Sind wir schon wieder bei mir angekommen. Dann, was schnappe ich mir denn? Ich schnappe mir neue Bilder zu Dreamstar Toys G1 Superior, also die Aerial Bots. Ja, die sollen da kommen und die ersten Bilder, die haben wir auch da. Es ist jetzt nicht ein reiner G1 Superior, aber der Style ist schon erkennbar. Sieht echt gut aus. Ich würde schätzen, das ist so Masterpiece-Größe vom ersten Blickwinkel her. Sowohl Flugzeug als auch Bot-Modus und auch der Combiner-Modus sieht schon echt gut aus. Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, aber ich warte halt auch hier noch auf die ersten Reviews, weil vielleicht sind die Bilder halt doch besser wie das Endprodukt. Und bei so einer Preismarke, da guckt man sich das vielleicht doch lieber noch mal etwas genauer an.
Ja, ich finde schön, Sie haben ja als Größenvergleich eine Wasserflasche dazu stehen, aber jetzt weiß man nicht, ist das eine 0,5 Liter Flasche oder eine 1 Liter Flasche?
Ist das eine 2 Liter, 3 Liter, 5 Liter? Ja, genau, oder? Ja.
Wobei bei oben steht, dass es ungefähr 50 Zentimeter sein soll, also der Combiner. Das heißt, das wäre so, ja, ich sag mal schon so Masterpiece-Combiner-Größe, so 10 Zentimeter kleiner als Fortress Maximus. Also, wobei ich sagen muss, vom Stil her erinnert mich der Combiner relativ stark an den TFC Uranus. Also schon ein bisschen anders, aber so von dem allgemein, so von dem Designstil so ein bisschen.
Ja, es ist schon dieses Stilisierte, was man ja doch öfter sieht bei Third Party mit doch sehr vielen Details. Ich muss zugeben, auf den ersten Blick habe ich ihn auch gar nicht als Superior erkannt, als ich nur den Roboter gesehen habe.
Ja, ich auch nicht.
Weil die Jets an den Beinen, die sind ja eigentlich nicht wirklich zu erkennen, weil, na gut, es ist die G1 akkurate Form, wo die Jet-Teile nach hinten zeigen und ja, die Schulterstücken, na gut, mit ein bisschen Fantasie kann man da Jet-Nasen erkennen, aber ja, schon alles ganz ordentlich verbaut.
Und sie haben kein Alpha Bravo, hm?
Kein Alpha Bravo,
ja. Genau, das ist der Punkt, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist für Rage das Hauptargument, sich den vielleicht zu holen, ne? Also.
Hauptsache kein Alpha Bravo dabei.
Ja. Den gibt's dann als Upgrade-Set.
Eine Grundvoraussetzung, ja.
Bonus-Figur, ja. Und ja, die Party-Firma Dreamstar Toys ist, glaube ich, auch eine komplett neue. Wobei, vielleicht ist das auch wieder so eine Abspaltung von irgendeiner anderen.
Oder eine Firma, die geschlossen wurde und dann wieder mit einem anderen Namen eröffnet worden ist. Wer weiß das schon, ja.
Die Vermutung habe ich auch langsam, dass die einfach für jedes Projekt sich einen neuen Namen geben. Einfach sagen, das ist eine neue Firma, sodass sie nicht vor Gericht gezerrt werden können. Es dann halt TFC, ach, die gibt's doch schon nicht mehr. Wir sind jetzt hier Dreamstar Toys. Ach, ihr zeigt Dreamstar Toys an. Nee, wir sind nicht Dreamstar Toys. Wir sind Toystar Transform. So heißt unsere Firma jetzt.
Dreamwave.
Ja. Ja, ich warte ja noch darauf, dass irgendwann mal so ein Third-Party-Combiner rauskommt und jedes einzelne Combiner-Teil dann bei einer anderen Firma oder so. Also das heißt dann hier, Silverbolt kommt bei Dreamstar Toys raus und ich habe den ganzen Namen vergessen, Air Raid dann bei Dreamstar Toys und bei irgendeinem anderen. Ja. Ihr wisst, was ich meine.
Genau, wir können uns ja noch ein paar mögliche Namen für so Third-Party-Transformers-Companies ausdenken.
Ja, ich glaube, da kann man ja so einen Namensgenerator einfach basteln, weil das sind ja immer die gleichen Bestandteile, nur neue Reihenfolge. Fanstar-Toys.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, er sieht gut aus, aber ich habe meinen TFC Superior hier stehen, mit dem bin ich eigentlich sehr glücklich. Und ich vermute auch, dass der nicht gerade günstig wird, wenn er es bis zur Fertigstellung schafft. Weiß man bei Third-Party-Sachen ja eh nicht so richtig. Insofern, ja, mal gucken. Ja, Jess, du hast ihn mit Sicherheit schon vorbestellt, ne?
Nee, leider nicht. Oder besser gesagt, nee, werde ich nicht. Aber er sieht schön aus, das muss ich zugeben. Die Designer, die dahinter stehen, haben sich sehr viel Mühe gemacht, eben die Jets ordentlich zu machen und auch den Superior selbst.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Weil wir mal im Third-Party-Segment, hat auch ein bisschen was mit Beast Wars zu tun. Und zwar gibt es von der Firma Trojan Horse Studios, gibt es jetzt einen Prototyp von einem Dinobot, der allerdings sich nicht in einen Dinosaurier verwandelt, sondern in einen, ja, quasi in den Bone Crusher Alternate Mode, wenn man so will, aus dem ersten Film, also diesen Minenräumer, ich weiß nicht genau, wie das Fahrzeug heißt, also das Ding mit der Schaufel vorne.
Ja.
Und ja, ich sag mal, ich kann mich dunkel erinnern, es gab mal von, ich glaube, das war noch sogar Dreamwave, dieses Modern Meets the Eye Handbook, da war so eine Rahmenstory drum und da hat man tatsächlich auch die Pre-Beast Wars Modi von ein paar Beast Wars Figuren gesehen, unter anderem von Dinobot, und der war da tatsächlich so eine Art, ja, Bagger-Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob das darauf anspielen soll.
Kam ja auch in diesem einen Comic vor, aus dem Collectors Club, dieses Dawn of the Future Past hieß das, glaube ich.
Genau, da war er auch so, also da war er ja ein Repaint von, wie hieß er, Armada Hoist, also. Mhm. Also es gibt schon einen Bagger Dinobot, ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber ja, ich meine, klar, wir bewegen uns aufs 25. Jubiläum von Beast Wars zu, insofern, dass man da ein paar Beast Wars Charaktere auch bei Third Party wieder mehr in den Fokus rückt, ist klar, aber einen Bagger Dinobot, ja. Wir
wollen auch noch ist kein Dinobot mehr, es ist dann ein Baggerbot.
Es ist ja auch nicht mehr ein Cybertronischer, sondern halt wirklich einer aus der Gegenwart, also das ist auch wieder so ein seltsames Konzept, muss ich sagen.
Also ein Future Dino Baggerbot, ja?
Ja, also da gibt's nicht wirklich Fiction, die das irgendwie erklärt. Das ist auch so ein bisschen sehr um die Ecke gedacht, aber ja, gut sieht sie aus, die Figur. Und ich bin mal so frei, gleich mal die nächste News mit hinten ranzuhängen, weil von vermutlich der gleichen Firma oder vielleicht auch nicht, kommt ja auch ein Waspinator, der sich dann auch in einem Helikopter verwandelt. Und das Seltsame ist, dass der dann TH-01 Trojan Horse als Figur heißt, aber der Dinobot, der hatte ja Trojan Horse als Firmennamen.
Und
der
heißt Buffalo, ja.
Ja, also ich bin sehr verwirrt, aber ich vermute mal stark, dass das die gleiche Firma ist, die sich einfach nur nicht einigen konnte, was jetzt der Firmenname ist und was jetzt der Figurname ist. Und ja, wie gesagt, ein Waspinator, auch mit Waspinator-Farben, grün und gelben Bein, der dann aber halt zu einem Helikopter wird. Ja, warum nicht?
Ja, man hat fast so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentlich quasi die Movie 1 Decepticons machen wollten, Bone Crusher und Blackout, und sich dann im letzten Moment anders überlegt haben, Moment, nächstes Jahr ist ja Beast Wars Jubiläum, so lackieren wir sie schnell nochmal ein bisschen um.
Also. Ja, stimmt, da gibt's schon so viele von, wir müssen irgendwas anders machen.
Ich meine, der sieht jetzt nicht wirklich aus, wie es Blackout ausgesehen hat, aber ist schon, ich meine, klar, als Roboter ist er dank der Bemalung, klar, als Waspinator zu erkennen, der Kopf auch, aber ja, ist schon ein, genau wie der Bagger-Dinobot, irgendwie eine etwas seltsame Kombination, also wo man jetzt nicht so direkt drauf gekommen wäre.
Ja, vielleicht haben sie die ja designt ursprünglich als Movie-Designs und haben dann gemerkt, oh, das sieht ja nicht wirklich aus wie Movie, da müssen wir irgendwas anderes mitmachen. Was steht denn an Jubiläen oder so? Was kann man das denn recyceln? Tja, ja. Wobei der, ich schau gerade, wir sehen hier einen Größenvergleich mit, welcher Bumblebee ist denn das? Ist das Studio Series Bumblebee?
Könnte, bin mir gerade nicht sicher.
Nach einem MP sieht er eigentlich nicht aus, oder? Oder
nee, ist das, nee, das ist Studio Series
Bounty. Ja, ich glaube auch.
Ja, das würde ja heißen,
vielleicht dass er doch... Vielleicht meist ein bisschen, aber...
Ja, dann das würde ja heißen, dass der doch relativ klein ist. Also dann ist er ja doch nur so Deluxe-Größe.
Wobei, ich glaube, das ist... Könnte das ja Human Alliance Bumblebee? Nee, ist er auch nicht, ne? Weil nee, weiter oben steht, ja, aber weiter oben steht, dass der Waspinator ungefähr Voyager-Größe haben soll, aber das passt ja dann nicht, also, naja, mal gucken.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, welcher Bumblebee das
ist. Genau, falls ihr es erkennt. Ja, nee, also, da muss ich sagen, großer Beast Wars-Fan, ja, aber diesen Dinobot und diesen Waspinator, ja, pff, joa, weiß ich noch nicht so wirklich. Also gut, erstmal müssen sie überhaupt rauskommen, dann muss man gucken, was sie kosten und schauen wir mal.
Ja, muss ich auch sagen, ich bin auch irgendwie nicht so der große Fan von dem Konzept, dass man einen bekannten Charakter nimmt, ihn dann aber irgendwie ein komplett abwegiges Design oder abwegigen Altmod gibt, der irgendwie nicht wirklich was mit dem zu tun hat und auch in Fiction nicht viel Sinn macht. Zumal, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt Massen an Third-Party Waspinators und Dinobots schon hatten. Also ja, ist ja sehr überschaubar. Oh ja, mal sehen, wie sich sowas verkauft. Vielleicht hat das ja seinen Markt.
Wer weiß.
Ja, und was würde sich Mega von der Cover nennen, überlege ich gerade.
Oder in wie heißt das? Die Jense, die er immer mit sich trug oder ja.
Die Ente, meinst du?
Ja. Die Ente, ja.
Die quietsche Ente, ja.
Mit dem Entenkopf dann als Hand. Ja. Seifenblasen draus schießen.
Gab's doch mal einen Comic, Transmetal Rubber Ducky. Gut, wir haben unsere Stunde für die News eigentlich schon gerissen, aber zwei, drei haben wir noch. Jess, ich glaube, eine offizielle News haben wir dir extra noch gelassen.
Okay, dann es wird oder ist schon im Laufen ein Transformer Fanforge. Also Fanart Contest ist gestartet und ich habe auch geschaut, auf welcher Seite das ist. Und siehe da, das ist sogar eine Seite, wo das gestartet ist, wo ich auch ab und zu mal was bestelle, also T-Shirts oder Merchandising. Und da habe ich ein bisschen mehr noch nachgeschaut, was der Preis sein soll und wie das eben gehandhabt wird. Und das ist also der letzte Tag für die Fanarts zu verschicken ist der 29. Oktober 2020. Hier steht zwar Pacific Time, also 11.59 Uhr Pacific ST oder ist, wie ist das? Pacific?
Pacific Standard Time.
Ah, okay.
Standard also Time. Das ist 9 Stunden hinter uns. Also bei uns wäre es 9 Uhr morgens am 30. Okay. Oktober dann.
Und ja, es wird dann auch ein Preis da zu gewinnen geben. Das von Hasbro Pulse Price Pack, also steht hier nur ein Hasbro Pulse Price Pack, das heißt, keine Ahnung, vielleicht das Judgment Pit, Quintesson Judgment Pit Set vielleicht. Und was auch interessant ist, derjenige, der jetzt den ersten Platz bei Fanart Contest geschafft hat, dessen Artwork wird dann in, glaube ich, so wie ich verstanden habe, auf verschiedenen Supports, also T-Shirt, Mauspads oder mehrere anderen Sachen vertreten sein, um eben zu erwerben. Und alles wird von dem Hasbro-Team Amerika
bewertet.
Bewertet, genau.
Ja, ja, also da muss man leider davon ausgehen, dass dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein amerikanischer Künstler gewinnt. Aber
ja, also offen ist es ja international. Da steht noch genau. Hier. Also man kann es aus Deutschland versuchen. Und ja, also ja, so wie sie es hier schreiben, man hat die Chance darauf, dass es ein offiziell lizenziertes Produkt wird, also dass da Artikel produziert werden und man bekommt wohl dann auch Kommission pro verkauften Artikel. Also wenn das jetzt so irgendwo auf, ich weiß nicht, einem Klobrillen, wer mal gedruckt wird, das Bild, dann kriegt man da halt immer seinen Anteil für jeden, der verkauft wurde.
Hast du Bedarf an sowas?
Genau.
Nein. Okay. Ja, also Frau mal Klobrillen.
Die Marktlücke.
Ja, und glaube, von uns hat jemand genug künstlerisches Talent, um da
Nee, nicht mehr.
Ich habe früher mal ab und zu gezeichnet, aber ist schon lange her. Und meine mein letzter Versuch, einen Transformer zu zeichnen, war für den Death Head Day. Und ich denke, es ist ganz gut geworden für einen absoluten Amateur, aber ich glaube, an einen Wettbewerb gewinne ich damit nicht. Nee.
Ich auch nicht.
Naja, wenn man sich einige Bilder anguckt auf der Seite, würde ich sagen, ja, doch, da könnte jeder locker mitmachen. Aber da sind natürlich auch teilweise Sachen dabei, wo man schon sieht, dass es absolute Profis waren, die das gemacht haben.
Also ich glaube auch nicht, dass sie so eine Kinderzeichnung denn irgendwie auf offizielle Produkte drucken wollen oder sowas. Weil wenn man hier bei TFW mal runterscrollt, also das Bild, was man da sieht, ich glaube nicht, dass das jetzt das Gewinnerbild sein wird.
Gut, ich weiß eh nicht, wie das auch rechtlich ist, wenn das von einem Dreijährigen gemalt wurde oder so, ob das dann einfach so verwendet werden darf, selbst wenn die Eltern zustimmen, aber
in den USA
bestimmt. Jährige waren oder ein Erwachsener, der einfach nicht zeichnen kann, ich glaube, macht keinen Unterschied.
Ja, auch wieder wahr. Gut, ich glaube, eine News haben wir noch oder ja, zwei News, die wir, denke ich, zu einer zusammenpacken können. Magmatron, leg los.
Ja, und zwar von Dr. Wu gibt es zwei neue Figuren, weil Dr. Wu war ja eigentlich immer eher für Upgrade Kits bekannt, aber mittlerweile machen die ja auch öfter wirklich vollwertige, vollständige Figuren. Und jetzt bringen sie raus einen Soundwave und einen, einen Galvatron. Wirklich in Mini-Legend-Scale, würde ich fast sagen. Was sind das? Knapp 6 cm. Das ist, glaube ich, selbst für Legend-Scale relativ klein. Und ja, als Promo haben sie die hier bei Scorponok auf die Schulter gestellt, damit man sieht, die sind kleiner als der Kopf von Scorponok. Also wenn man jetzt wirklich eine neue Mini-Legend-Scale-Figurenreihe anfangen möchte, hätte man hier einen Startpunkt. Und ich schaue gerade am Anfang vom Preis. Ja, wir haben wieder keinen Preis, aber ich glaube, Dr. Wu-Sachen waren immer gar nicht so teuer gewesen. Ist vielleicht auch eine günstige Alternative für den Sammler mit wenig Geld und wenig Platz zu Hause.
Vielleicht auch schon so ein bisschen in Vorbereitung auf den Haslab Unicron, dieses Scale. Also
den kann man sich ja prima da so ranhängen an Unicron.
Ja, also ich bin eh kein Legend-Scale-Sammler insofern. Ich meine, für die Größe sehen sie nicht schlecht aus, aber nichts, was ich jetzt brauche. Ja.
Also, ich sage es mal so, es ist einfach die, ich sage es mal, in der Nähe von Scorponok stehen zu haben, einfach für den Effekt, könnte vielleicht ganz nett sein, aber sonst denke ich auch nicht.
Ich schau mal, was die Preise sagen. Wie gesagt, die Dr. Wu-Sachen gingen eigentlich immer noch. Und ja, also wie gesagt, ich bin gespannt. Und Dr. Wu hat ja auch gesagt, dass sie Kassetten machen, die kompatibel sind mit den Siege-Figuren, also den Soundwave und Soundblaster. Mhm. Darum würde ich die schon fast gerne ein bisschen unterstützen wollen, dass sie vielleicht motiviert sind, noch mehr Kassetten zu machen.
Kassetten für diesen Mini-Soundwave hier, das wäre eine Herausforderung.
Oh Gott, die sind ja kleiner als ein Fingernageln, glaube ich.
Aber transformierbar.
Ja, stehen dann aber nur aus 3 Teilen oder so. Ne? Mhm. Und die Beine einmal runter, fertig.
Gut, dann sind wir mit den News, glaube ich, soweit durch, ne?
Sagt Bescheid, wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben.
Ja, vielleicht kann Rachel beim Schnitt ja noch was rausholen, dass wir dann die Stunde doch nicht ganz gerissen haben. Aber gut. Dann, was gibt's bei euch Neues in den letzten 2 Wochen? Wer möchte anfangen? Jess?
Ja, also bei mir gibt's nicht viel dieses Mal, aber meine Bestellung von Savi ist endlich angekommen. Da hatte ich nur das große A2 Poster von Transformer Earthrise mir bestellt und ist ja jetzt angekommen. Dann Siege Autobot in Insignia und Decepticon Insignia als Absteller für das Glas drauf zu tun. Das habe ich mir 2-mal geholt. Das heißt, anstatt 4 Stück sind es 8 Stück. Wenn einmal ein bisschen mehr Leute bei mir zu Gast sind. Ein T-Shirt von Transformers auch noch mit Brodierung von dem Autobot-Insignia. Ja, und das war's schon.
Das ist ja bald der ganze Haushalt voll mit Transformers-Logo.
Ja, Magmatron bei dir?
Diesmal auch nicht so viel. Ich habe hier die Earthrise Welle 2 Micromasters, diese beiden Teams, bekommen. Also die, was ist das? Das Astro Squad, also die beiden, die diese Space Shuttle formen. die an sich ganz lustig sind. Und ja, das hat sogar das NASA-Logo drauf wie Skylinks. Also ja, wenn man schon mal die Rechte hat, das NASA-Logo irgendwo zu verwenden, haben sie gedacht, okay, dann machen wir doch eine passende Figur für. Und ja, die sind ja auch so, lassen sich ja zusammenstecken dann zu ihrem Space-Shuttle-Modus. Ich meine, der hintere Teil kann im Roboter-Modus nicht wirklich gut stehen, weil der sehr back-heavy ist, aber ansonsten ja, ganz nette Figur. Und die anderen beiden sind ja die, muss ich mal gucken, die Racetrack Patrol. Also ja, werden zu Fahrzeugen. Und ja, der eine, der so ein Rennwagen wird, der ist eigentlich ganz cool designt, steht auch ganz stabil, ist recht beweglich. Der andere ist mehr so dieses Standardfahrzeug. Aber ja, ganz okay, wenn man die Micromaster mag. Und ich glaube, das sind jetzt sogar schon die letzten Micromaster, die wohl erscheinen sollen. Ich glaube, die Welle 3 ist nur nochmal ein Re-Release von dem Battle Squad, also diesen beiden, die zu diesem Truck werden. Das heißt, ich kann sagen, ich habe sämtliche Warforged Cybertron Micromaster zusammen jetzt. Und dann ist noch angekommen der Rung, also die Earthrace-Version von dem Battlemaster, von dem ADW-Charakter. Und ja, es ist zwar immer noch komisch, dass der jetzt irgendwie eine Waffe ist oder so, aber für die Größe ist der ganz gut gemacht. Also ja, dadurch, dass die Battlemaster ja jetzt auch irgendwie bald zu Ende gehen, habe ich gedacht, ja, holst du den denn auch noch. Also ja, nur relativ kleine Ausbeute heute und ja, das war's auch schon bei mir.
Regin, bei dir?
Ja, bei mir wird's noch kleiner, das ist gar nichts. Aber diese zwei Micromaster-Sets, die sind bei mir auch noch im Moment ziemlich hoch im Kurs.
Gut, ja. Ich kann es auch relativ schnell sagen, bei mir auch gar nichts. Es wäre fast noch was geworden. Es ist ein Paket zu mir auf dem Weg, aber es kommt leider erst am Montag. Insofern, ja, also ich habe mir nämlich von TransArts den Skateboard Gorilla gegönnt, also den Transmetal Optimus Primal. Kann ich jetzt allerdings erst in der nächsten Episode dann was zu sagen. Also noch habe ich ihn leider nicht in Händen. Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. Wie schon eingangs erwähnt, haben wir uns heute mal ein etwas ja softeres Thema genommen. Geht nicht um Comics, nicht um Serien. Es geht um Figuren, genauer gesagt um Figuren-Reviews. Ich denke, wir alle haben schon Figuren-Reviews uns angeguckt, / gelesen, beziehungsweise auch selber aufgenommen, / geschrieben. Und wir haben mal gedacht, wir machen mal so eine Sendung, wo wir sagen, okay, was ist denn für uns eigentlich ein Review? Was muss drin sein? Was hat zu einem guten Review dazu zu gehören? Und ich sage jetzt einfach mal im Umkehrschluss auch, was wollen wir in einem Review lieber nicht drin haben? Was nervt uns an Reviews? Deswegen einfach mal Runde ist eröffnet. Wer möchte anfangen?
Ja, dann würde ich mal anfangen. Also für mich als Review oder einer, der Reviews macht, muss ich ehrlich sagen, was mir sehr, sehr, also mir sehr gut gefällt, aber das ist auch wieder eine Sache von Mut, ist der Reviewer to wird da so ausgesprochen, to Reviews, dieser schottige, ich glaube, er ist aus Schottland, Reviewer, der auch Zeit zu Zeit sich in die Kamera platziert und dann mit die Figur, die er dann reviewt, auch in kann man sagen sehr dynamischer Art und Weise erklärt, was die Figur ist und so. Und natürlich, es ist eine Sache von Courage, sich selbst so zur Schau zu stellen, weil nicht jeder hat vielleicht den Mut oder sagt, nee, das mache ich nicht oder so, weil man dann, wenn zum Beispiel viele ihn abonniert haben, kennen ihn dann schon von weitem auf der Straße.
Wie hieß der?
Review.
Buchstabier mal wie ZU oder TU?
Nee, TH EW, glaube ich, wird er geschrieben.
Ach der, ja, habe ich. Also ich gucke ja keine Videoreviews, aber von dem habe ich auch schon gehört. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, wie der sich ausspricht, ehrlich gesagt, aber. Ja,
also es ist ja. View. Also T H E.
Okay. Der sagt mir auch was. Ich wusste nur nicht, dass der Schotte ist.
Ich glaube, er ist Schotte, aber ich bin mir
nicht. Nein, ich glaube, er ist Brite, aber es ist im Endeffekt auch egal.
Mhm. Oh, lass das nicht die Schotten hören.
Also für das Review an sich ist es egal, wo die Person herkommt. Also mich zumindest.
Ja, das stimmt. Ja, also ich muss sagen, ich schreibe jetzt schon seit, oh Gott, jetzt muss ich mal rechnen, seit 15 Jahren Reviews. Also Zum einen, ich habe es glaube ich schon öfter mal so nebenbei erwähnt, ich bin kein Fan von Video-Reviews. Insofern jetzt unabhängig von dem Medium würde ich jetzt rein mal inhaltlich zur Sache gehen. Was für mich wichtig ist, ist, dass im Review beides rüberkommt, wo ich sagen muss, einmal natürlich, ich meine, jeder Reviewer hat irgendwo seine persönlichen Präferenzen, die er einfließen lässt, ob ihm eine Figur gefällt oder nicht, ob man jetzt mehr G1-Fan ist, Beast Wars-Fan, Animated, was auch immer, welchen Figurenstil man bevorzugt, ist ja auch alles okay. Aber dass man das schafft, irgendwo auch abzutrennen von jetzt wirklich, ich sag mal, objektiven Sachen, also dass man sagt hier, okay, das Ding hat halt objektiv die folgenden Mängel, was weiß ich, Plastikqualität nicht gut oder Gelenke funktionieren nicht so oder sind sehr steif oder kann sich kaum bewegen, dass man da halt irgendwo so ein bisschen schafft, seine persönlichen Präferenzen von den wirklich objektiven Sachen zu trennen und auch sagen kann, okay, was weiß ich, ich persönlich bin jetzt halt kein Fan von der Figur aus den und den Gründen, aber rein objektiv gesehen ist sie wirklich gut, weil so und so. Das wäre so für mich wirklich wichtige Elemente an einem guten Review.
Ja, das finde ich auch. Das kann ja auch umgekehrt sein, dass man sagt, die Figur ist eigentlich ziemlich kacke, aber das ist halt mein Lieblingscharakter und er hat seit G1 keinen neuen Re-Release bekommen und allein dadurch, dass es dieser Charakter ist, gefällt einem die Figur, obwohl sie objektiv gesehen, also ich, wie gesagt, kacke ist, keine Gelenke hat, überall hohl ist und so weiter. Also ja, genau, dass man wirklich objektiv, eine objektive Aussage von subjektiver Meinung klar unterscheiden kann bei der Review. Ja, was ich grundsätzlich immer wichtig finde bei Reviews ist, erstmal so die Grundausrichtung. Was möchte man jetzt rüberbringen? Ist man jetzt einfach nur so eine Info-Review von wegen, hier ist die Figur, das sind jetzt die statischen Fakten? Oder ist das mehr so, ist der Fokus vielleicht mehr so auf Humor, dass man sagt, das ist eigentlich mehr ein humoriges Video und die Review ist nur so ein Teil davon, wenn man so möchte? Und ja, ich glaube, die große Frage ist auch immer, wenn man eine Video-View macht, nimmt man die Verwandlung mit rein oder nicht? Also ich habe es mal versucht und ich fand das echt sehr anstrengend, das vor der Kamera so halbwegs anschaubar hinzubekommen. Also weiß ja nicht, wie es hier bei den Experten aussieht, was die dazu sagen.
Ja, also bei mir ist das mal, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Wenn ich mir jetzt rein objektiv Bilder-Reviews angucke, dann sage ich, okay, ich sehe schon mal grob, wie die Figur aussieht. Ich weiß allerdings nicht, wie sieht es dann aus bei der Transformation? Gibt es irgendwelche Plastikteile, die aneinander vorbeigeschoben werden gegen das Gelenk, dass man irgendwann die Figur zerstört dadurch? Wie fühlt sich die Figur an? Also wirklich das tatsächliche in der Hand, Verwandlung, richtig Bewegung. Und vor allen Dingen, wie hört es sich an, wenn zum Beispiel eine Ratsche oder ein Gelenk bewegt wird? Quietscht es extrem stark oder hört sich das schon so an, als würde es brechen? Das ist halt was man auf Bildern halt nicht so gut sehen kann. In einem Video, finde ich persönlich, ist das ein bisschen besser, kommt das rüber. Von daher, die Bilder sind erstmal so für mich so der erste Eindruck. Dann weiß ich, okay, es gibt diese Figur oder wird sie demnächst geben und gefällt sie mir auf den ersten Blick ja oder nein? Und dann informiere ich mich dann meistens etwas genauer darüber. Das ist dann meistens in Form von einem Video-Review, was zur heutigen Zeit ja schon rauskommt, bevor die Figur angekündigt wird, aber das ist ein anderes Thema.
Manchmal schon, ja.
Und generell stimme ich, ich sage es mal, fast allen Leuten zu, wenn ich sage, es muss irgendwo eine objektive Meinung herkommen. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, kein einziger Reviewer, der mir bekannt ist, schafft es, zu 100% objektiv zu bleiben. Man hat immer, wie schon eben angesprochen, die Figur, die man schon immer haben wollte oder den Charakter, den man schon immer haben wollte, und dann ist eigentlich fast egal, wie schlecht die Figur ist. Ich mein, ja. Es gibt aber genauso gut auch Sachen, die sind genau andersrum. Ich hatte es zum Beispiel bei den Seacons, wo ich gedacht habe, okay, G1 ist keine Alternative, und dann wurde es ja über die Mainline angekündigt, wenn auch als Select, und war dann erstmal ein bisschen, ich sage es mal, unglücklich darüber, dass ich sie nicht bekommen hatte, die Figuren. Und als ich sie dann in der Hand hatte, habe ich mir dann gedacht, okay, ist vielleicht doch nicht so schlecht, dass du sie nicht hattest.
Was zum Beispiel auch interessant wäre, weil du ja gesagt hattest, dass viele Reviewers nicht objektiv oder nicht so objektiv können sein. Eventuell, beispielsweise, jetzt kommt die und diejenige Figur heraus. Man sagt dann, ja, die Figur ist gut, die ist hier und da. und wartet dann eventuell, wenn man sie noch hat, die Figur noch nicht verkauft hat oder so, innerhalb eines Jahres so ein, dass man ein Review zu dieser Figur nochmal als Recap macht und dann nochmal sagt, also wenn man das Bedürfnis hat, nochmal zu sagen, ja, die Figur hatte ich damals so und so gereviewt, aber sie hat seine Schwächen oder hab jetzt erst gemerkt, wo die Schwächen sind und so.
In der Zwischenzeit ist sämtliche Farbe abgeblättert und
ja, oder die Gelenke werden locker, ja. Hm. Das ist aber ja. was man fairerweise sagen muss, es macht kaum einer, weil entweder haben die Leute die Figuren gar nicht mehr so lange oder direkt nach dem Review nicht mehr, da gibt's ja auch viele Leute, ja. Oder man reviewt die Figur und dann stellt man sie sich so irgendwo ins Regal, Vitrine oder wo auch immer und wird bei vielen Leuten dann auch gar nicht mehr angepackt, sodass solche Sachen gar nicht festgestellt werden können. Und wenn doch, ist dann auch wieder die Frage, ist es dann wieder ein Review wert für eine Figur, die vielleicht schon ein Jahr alt ist, die jeder hat?
Ja, ich meine, Subjektivität finde ich ist eh so ein großer Faktor, der wirklich nicht 100% klar zu bemessen ist, weil sowas wie Preis-Leistung spielt da immer noch mit rein. Wenn man sich hier, weiß ich, für 450 Euro den Masterpiece Optimus holt und da blättert irgendwo Farbe ab, dann ist man da vermutlich doch ein bisschen kritischer, als wenn man so eine Figur für 20 Euro sich kauft.
Und ja, genau. Mhm. Und dann ist auch wieder die Frage, wie bewertet man eine Figur, für die man gar nichts bezahlt hat? Sei es, dass man sie irgendwo zum Geburtstag geschenkt kriegt oder wo man einfach den Preis theoretisch gar nicht wüsste.
Ja, ich sag mal, eine Figur, die man auch sehr günstig bekommen hat, zum Beispiel so Titans Returns Blaster, ist eine Figur, wo ich immer viel hörte, dass viele die nicht mögen, aber ich habe den irgendwie für 25 bekommen, mit der Erwartung, ja, der ist nur so mittel und ich war von dem ziemlich begeistert gewesen. Ist auch immer so eine Sache, wenn man die jetzt wirklich für so viel günstigeren Preis bekommt, ist man natürlich immer sehr wohlwollend, ne? wenn man zugleich vielleicht noch mit einer eher negativen Erwartungshaltung rangeht und die dann übertroffen wird. Und im Gegensatz, wenn man sagt, oh, die Figur, die ist ja so ähnlich wie die andere Figur, die ich schon habe, die sehr gut ist, und dann ist die neue Figur aber halt schlechter, und man findet die einfach nur schlechter, weil man mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen ist, dann ist das ja auch schon wieder ein sehr stark subjektiver Einschlag.
Ja, korrekt. Und ich muss halt sagen, so wenn man eine Figur ganz umsonst bekommt, dann geht man da natürlich anders dran, weil dann hat man nicht diesen Hintergrund, passt überhaupt Preis-Leistung, weil Preis war nicht gegeben, also ist nur noch Leistung. Und da ist mir eine Figur gut im Kopf, wo ich gesagt hätte, ich persönlich hätte sie mir ohne Kenntnis über die Figur niemals geholt. Nicht mal für 50 Cent. Als ich diese Figur dann aber in der Hand hatte, damit ein bisschen rummontiert wird, also die wird immer noch bespielt und ist, glaube ich, der meistbespielte Transformer, den ich hier habe. Und sowohl die Erwachsenen wie auch die Kinder, sowohl die Erwachsenen wie auch die Kinder sind dann nur am Feiern. Nee, das ist DJ Bumblebee.
Dicht dran, würde ich sagen.
Ah ja. Ja. Also das war eine Figur, da war ich so überrascht. Da ist ja im Prinzip null Bewegung drin, ein bisschen Arme und das war's. Aber da hat man Spaß mit ohne Ende. Und das ist halt so ein Punkt, den bewertet man halt anders, wenn man gar nichts dafür bezahlt hat. So einfach nur ganz neutral die Sache rangeht, man hat eine Figur und schaut sie sich einfach an. Wenn man aber von vornherein gesagt hat, boah, jetzt habe ich 5 Monate auf die Figur gespart und jetzt fängt er an, die Farbe abzublättern, das geht gar nicht, dann ist man natürlich von vornherein negativ dagegen eingestellt. Mhm. Also diese, wie gesagt, dieses hundertprozentig authentische, ich glaube, das kriegt niemand hin, weil jeder ist doch irgendwo Mensch und da fließt die eigene Meinung automatisch mit ein.
Ja. Aber ich sag mal, wenn man in das Review dann auch seine eigene Erwartungshaltung mit einbringt, wenn man sagt, okay, ich bin halt mehr der Sammler von den High-End-Figuren, bla bla bla, und ich habe jetzt hier eine Cyberverse-Figur, dann weiß der Leser bzw. Zuschauer ja grundsätzlich, okay, der wird das wahrscheinlich jetzt nicht so bewerten wie ein 8-jähriges Kind, das den in der Hand hat. Das geht manchmal ein bisschen unter, habe ich das gehört, zumindest bei den Reviews, die ich lese, beziehungsweise bei den wenigen Video-Reviews, die ich ab und zu mal gucke. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel Reviewer an Cyberverse, ist ein gutes Beispiel, an Cyberverse Deluxe-Figuren ranwagen, wo sie dann sagen, ja, der ist was weiß ich, der sieht zwar gut aus, aber der kann sich auch nicht so gut bewegen und so. Natürlich ist das so, aber dann muss man auch gucken, das ist halt eine Figur, die ist halt nicht für den High-End-Sammler gedacht, die ist für ein Kind gedacht, die damit halt spielt. Und das muss man dann halt irgendwo auch einfließen lassen und dann sagen, okay, ich als erwachsener Sammler kann damit nicht so viel anfangen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ein Kind ist damit hochzufrieden, oder vielleicht hat man ja auch selber Kinder, die man damit hat, halt schon halt spielen lassen und dann sagen, okay, mein Sohn, meine Tochter fand das ganz toll, weil das halt diese es ist ja okay, dass jeder eine eigene Erwartungshaltung, eine eigene Meinung hat. Lässt sich ja auch nicht abschalten. Aber wenn man sich, sage ich mal, sie klarstellt und sagt, okay, ich gehe halt mit der und der Erwartungshaltung ran oder mit der und der Einstellung, dann rückt sich das Ganze, denke ich, schon in eine Perspektive, die man dann halt auch verarbeiten kann.
Mhm. Ja, und das muss ich sagen, das geht, glaube ich, in meinen Reviews auch immer wieder unter, weil ich werde ja immer wieder gefragt, es kann doch nicht sein, dass du jede Figur von Hasbro gut findest, was nicht der Fall zwar ist, aber in der Masse finde ich die halt einfach gut. Aber ich gucke mir halt nicht nur an, für wen ist sie gedacht, also nicht nur aus meiner eigenen Warte, sondern vor allen Dingen, was kann die Figur für das, was man dafür ausgeben muss? Ist es das irgendwo gerechtfertigt? Dass man jetzt natürlich nicht sagt, man hat eine 10-Euro-Figur und die soll das können, was eine 500-Euro-Figur kann, das sollte jedem klar sein. Aber wenn man halt jetzt 10 Euro davon ausgeht, dann sind halt einige Sachen, sind halt einfach nicht da. Und dann muss man halt eben entweder zufrieden damit sein oder die Finger von solchen Figuren lassen.
Genau. Ich denke, und irgendwo, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss man halt auch sehen, auch wenn man den Preis vielleicht nicht selber bezahlt hat oder wesentlich weniger bezahlt hat. Aber jetzt, um Magmatron dein Blaster-Beispiel zum Beispiel mal zu bemühen, klar, du hast ihn für was, 25 bekommen und dafür fandest du ihn toll. Wenn du dann aber auch Gedanken machst, okay, im Laden hätte ich 60 bezahlt. Hätte ich 60 bezahlt, wäre ich dann auch zufrieden gewesen. Ich meine, das ist ein bisschen immer Spekulation, klar, aber das sollte auch so ein bisschen mit einfließen, weil jeder hat schon mal ein Schnäppchen bekommen, wo er dann teure Figur auch mal günstiger bekommen hat. Aber wenn man es jetzt wirklich im Laden kaufen, und die meisten kaufen es ja dann im Laden oder auf eBay, wo die Preise eher tendenziell höher sind als im Laden. Und dass man da auch den Eindruck hat, okay, also das versuche ich zumindest auch mal mit einzuflechten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Third-Party-Produkt denke, das ich mal gekauft hatte, den Gott Exovergen Master Armor, also so eine, der Gott-Bomber für deren Power Master Optimus Prime. Für den vollen Preis, wo das Ding damals rauskam, war es Schrott, war es scheiße, war es wirklich der letzte Dreck. Ich habe es nach dreimaligem Reduzieren bei Actionfiguren 24 dann tatsächlich mal gekauft. Und für den Preis, wofür ich es dann gekauft habe, war es gerade so okay. Das habe ich dann aber auch genauso reingeschrieben, wo ich dann geschrieben habe, also für den vollen Preis, lasst bitte die Finger davon. Wenn er ihn wirklich extrem stark reduziert kriegt, dann könnt ihr mal drüber nachdenken. Das gehört für mich halt auch irgendwo mit rein, dass man halt, selbst wenn man den Preis nicht bezahlt hat, den Originalpreis oder den wahrscheinlichen Preis, den man dafür zahlen muss, dann halt auch ein bisschen ins Verhältnis dann halt setzt.
Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Grund, warum ich mir jetzt, muss ich überlegen, wie du sagst, es war Siege Shockwave, eine mega geniale Figur. Ich habe sie noch nicht, weil sie aktuell einfach noch zu teuer ist. Ich sehe sie, wenn ich sie überhaupt sehe, für 80 Euro und mehr. Und stellenweise war die Masterpiece-Version von Takara auch so um die 80, 90 Euro. Und da denke ich mir, okay, da rechtfertigt sich der Preis nicht von der Leader-Klasse oder vergrößerte Voyager-Klasse quasi. Ja. Die Figur an sich ist aber der Hammer. Und ich würde sie auch gerne haben. Aber bei dem Preis, das ist dann halt einfach zu viel. Weil das ist er dann eigentlich nicht wert. Ja. Wobei, vielleicht in der Hand ist es wieder anders, aber ich glaube aktuell nicht.
Ja. Hattest du den schon mal in der Hand gehabt?
Nein.
Auch noch nicht.
Nein, aber da habe ich mir tatsächlich ein Video-Review angeguckt, um halt zu sehen, ob es jetzt wirklich cool ist oder halt eben nicht. Und ja, es ist halt nur nicht 80 Euro cool, also für deutsche Verhältnisse.
Ja, 80 Euro nicht. Also.
Nee. Ich kann sie dir mal schicken, Ragen, aber... muss auch sagen, also 80 Euro würde ich für dich auch nicht bezahlen. Sie ist gut, sag mal, für was hat sie ursprünglich im Laden gekostet? Ich glaube auch 50, 55 Euro oder so.
Ja, 60 oder so.
Ja, 69 war sie bei Tia Vorbots, glaube ich. Ja,
okay. Also ich meine, ich habe weniger bezahlt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Also so, ich sag mal so für so 50, 60 ist sie okay.
Genau.
Ein bisschen günstiger wäre sie noch besser, aber... Aber ja, also 80 würde ich dafür auch nicht bezahlen.
Ja, da kommt ja auch wieder stark dieser subjektive Faktor mit rein, wie viel sind denn diese Zusatzteile wert, weil die können halt gar nichts damit anfangen. Für die ist das einfach nur eine Voyager-Figur mit Müllteilen, die keiner braucht, mit drin. Und also natürlich. Ja.
Die dann auf ewig in der Kiste landen und nie wieder angefasst werden.
Ja, genau.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, ich gucke nicht viele Video-Reviews, um mal wieder zum Thema, was macht ein gutes Review aus, zurückzukommen, sind wir jetzt ein bisschen von abgedriftet. Was ich an Video-Reviews furchtbar finde, muss ich sagen, wenn sie zu lang sind. Also klar, es hängt auch immer ein bisschen von der Figur ab. Und es gibt sicherlich auch Leute, denen meine Text-Reviews teilweise zu lang sind, will ich auch nicht ausschließen.
Bitte nur aber... 3 Zeilen, mehr nicht, mehr kann ich nicht lesen.
Ja, du lachst, aber ich glaube, solche Leute gibt's. Nee, aber ich kann mich dunkel erinnern, damals noch im NTF-Forum hatte einer angefangen, Videoreviews zu machen. Das war, als Videoreviews noch nicht ganz so weit verbreitet waren wie jetzt. Und damals ging es um den Masterpiece Grimlock. Und also ungelogen, er hat 10 Minuten allein gebraucht, um die Packung in die Kamera zu halten, zu drehen und auf irgendwelche Sachen auf der Packung zu zeigen. Da war es bei mir schon aus. Also da, weil eine Packung, egal wie schön sie ist, egal wie viele tolle Details drauf sind, ist es nicht wert, dass man 10 Minuten sie in die Kamera hält und darüber quasselt und auf jeden einzelnen Detail zeigt.
Ja.
Deswegen, also die Länge eines Reviews, egal ob jetzt Text oder Video, muss auch irgendwo im Verhältnis zur Figur stehen. Also über eine Masterpiece-Figur mit 5 Modi und 20 Zusatzteilen, dass man da ein bisschen länger drüber redet, ist klar, aber was weiß ich jetzt, Minibot G1 Bumblebee, der in 2 Griffen transformiert wird, da darf keine halbe Stunde ins Land gehen in einem Review. Ja, also,
stimmt, da sollte man auch darauf achten, dass man für bestimmte Teile nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, weil ich habe auch schon Reviews gesehen, wo Leute wirklich bei der Bemalung auf jedes Detail eingegangen sind, wo da echt irgendwie eine Viertelstunde lang immer nur gesagt wurde, und die Augen sind rot und an der Stirn hat er einen blauen Punkt und die Gesichtsmaske ist silber. Und da ist eine Schraube an der linken Schulter und die ist silber und hier ist noch ein roter Strich. Ich meine, wenn das schnell und zügig abgehandelt wird, geht das schon, aber man kann sowas auch ganz schön in die Länge ziehen, vor allem wenn das so Sachen sind, die man halt sieht. Also man geht ja nicht davon aus, dass sich Blinde die Reviews anschauen, sondern da muss man vielleicht nicht unbedingt jede einzelne Farbe und jede winzige Bemalung nochmal erwähnen.
Und wenn, sag ich mal, wenn das Video-Review zum Beispiel zu lang wird oder überhaupt allgemein lang ist, sollte man so wie heißt das, so Time Steps oder
Time Stamps
dran setzen. Dass die Person, die das Video anschaut, dorthin kann switchen, wo er sagt, ja, das ist interessant für mich.
Ja, stimmt. Ich meine, ich nutze Reviews ja auch gerne mal für irgendwie Verwandlung, wenn es mal irgendwie eine viel komplexere Figur ist und die Anleitung nicht so viel hergibt, dass man sich da mal eine Video-Review von der Verwandlung anschaut. Das ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man da direkt hinspringen kann.
Ja, das ist halt der Punkt, warum ich damals einfach mit Reviews angefangen hatte, weil es gab es halt einfach nicht auf Deutsch. Und da hatte ich dann halt die Idee, das eben so zu machen. Zu der Zeit, wenn ich jetzt meinen Kanal als Beispiel nehme, also ich weiß halt, so die Masse der Leute, der guckt im Schnitt zwischen 5 und 10 Minuten. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass das vermutlich die Transformation ist, dann denke ich, passt das schon ziemlich gut. Das heißt, das mit den Timestamps macht garantiert Sinn, aber ist natürlich dann auch wieder ein bisschen aufwendiger, das alles im Nachhinein wieder einzubauen, aber Sinn macht es definitiv.
Ja, und ich habe auch gelesen, weil ich ja auch jetzt wieder ein YouTube-Kanal habe für den Collectors Club, also eine Gruppe von mir, habe ich gesehen, wenn du diese Timestamps hinzufügst und eine Person schaut dein Video an, wird der View Count durch zwei dupliziert.
Ja, weil ein neues Video geöffnet wird. Die Views, die da gezeigt werden, bei den meisten Leuten sind ja nur die Anzahl an Klicks, die auf das Video geklickt worden sind. Das heißt noch lange nicht, dass das Video komplett angeguckt worden ist.
Also.
Das kann genauso gut heißen, man klickt ins Video rein, macht es direkt wieder aus und hat man trotzdem einen View mehr. Also. Das ist dann halt eine Sache, die Content Creator eher angeht. Naja, man muss halt gucken, wie lang ist die Wiedergabezeit dieses Videos oder die durchschnittliche.
Ja, das sagt Verweildauer oder ja.
Genau.
Das ist ja auch oft das wird auch bei Websites inzwischen immer mehr im Vordergrund. Es wird nicht mehr geguckt, wie viele Leute klicken drauf, sondern wie lange bleiben die Leute auf der Website oder auf dem Video oder auf dem Instagram-Kanal oder sowas, weil das ja wirklich, sag ich mal, auch die aussagekräftigere Größe in der Regel ist. Weil, wie gesagt, das Rating weggeklickt wird schnell, abgeschaltet wird schnell. Also wichtig ist, kann ich die Leute, die auf meinen Kanal, auf meine Seite finden, auch tatsächlich da halten oder gehen sie direkt wieder?
Genau, und das ist halt ein Punkt, den man nicht öffentlich sieht, weder an Views noch an Abonnenten. Das bringt gar nichts. Also man kann tausende Abonnenten haben, wenn keiner dieser Abonnenten das Video anklickt, dann bringt das alles nichts. Dann sind das quasi mehr oder weniger tote Abonnenten, wo der Account mal da war, man hat abonniert und nie wieder drauf geguckt. Und wenn die Leute halt auch nicht angucken, dann ja, bringt einem das auch nicht im Endeffekt viel weiter. aber dem Algorithmus, was YouTube zumindest angeht, schon, weil ein Video wurde ja geklickt und wurde entweder positiv oder negativ bewertet oder gar nicht. Und auch das pusht wieder den Algorithmus, also wird man wieder eher gefunden. Also so oder so ist es hilfreich für einen YouTuber, aber das ist aussagekräftig wie eigentlich gar nichts.
Wenn du guckst, wie viele Leute treiben Sport und guckst, wie viele sind Mitglied im Fitnessclub, ne?
Genau, das ist ein gutes Beispiel, ja.
Ja, ich gehe morgen wieder hin. Ja, so, ja, sorry.
Ja. Was ich mal ansprechen wollte, so das Thema Technik. Welche Technik braucht man denn für so eine Review eigentlich? Weil ich meine, es gibt, wie soll ich sagen, also eine Sache, die ich immer sehr schlimm finde, ist, wenn jemand eine Review macht und irgendwie technisch irgendwie gar nichts vorhanden ist, wenn der Ton schlecht ist, das Bild komplett verschwommen und der Hintergrund ist irgendwie die eigene Couch oder so.
Eigentlich ganz einfach, du brauchst irgendeine Art von Kamera. Eine Handykamera bei heutigen Handys reicht absolut aus. Also wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt schon mit dem Handy unterwegs bin und nicht mit irgendeiner Kamera, also ich nutze seit Jahren eigentlich nur noch eine Handykamera, weil die eigentlich so stark und so gut sind, auch vom Film her, das macht keinen Unterschied mehr.
Ist beim Fotografieren genauso. Also ich fotografiere jetzt auch bestimmt schon 3-4 Jahre mit dem iPhone. Ich hatte vorher auch eine Kamera, aber das iPhone macht bessere Bilder. Also jetzt, also klar, wenn man jetzt irgendeine High-End-Kamera hat für irgendwelche super professionellen Fotografien in der Natur oder sowas, klar, da siehst du Unterschiede. Aber ich sag mal, um so eine Figur zu fotografieren oder abzufilmen, da reicht ein Smartphone völlig aus. Also da, wenn man jetzt nicht gerade den Anspruch hat, da irgendwelche Preise für Hochauflösung zu gewinnen oder sowas, dann.
Ja. Also tatsächlich auch für Videos irgendeine Handykamera und im Bestfall natürlich so ein kleiner Tripod für irgendwie 5 € oder so, reicht völlig aus.
Ja. Wichtig ist halt auch mit Beleuchtung und Hintergrund. Also auch da muss man jetzt kein Supergeld für ausgeben. Ich sag mal, ein mehr oder minder neutraler Hintergrund halt, das heißt, der nicht von der Figur ablenkt. Also er kann ruhig mehrfarbig, er kann ruhig gemustert sein, aber er muss halt schon so irgendwie neutral sein, dass du nicht nur ständig auf den Hintergrund starrst, sondern der das Blick soll ja auch auf die Figur
gehen. Sein.
Ja, wenn sie ausgeblichen ist. Dann. Ja. Und es muss halt so einigermaßen ausgeleuchtet sein, dass es halt nicht alles spiegelt und dass man die Figur halt auch erkennen kann, sie nicht komplett im Schatten ist.
Genau.
Und ja, und der Fokus muss halt auch stimmen, weil wenn die Figur unscharf ist, ist es halt auch blöd. Also, oder das Teil, was man gerade zeigt, oder gerade bei den Smartphones, die Kameras haben ja in der Regel alle Autofokus, dass du in der Regel da nicht groß was machen musst, aber es kann halt auch mal nach hinten losgehen. Gerade wenn du an den Figuren irgendwelche Details zeigen willst, also was weiß ich, jetzt wirklich Nahaufnahme vom Gesicht oder irgendeine Waffe nochmal teilen, da musst du halt ein bisschen drauf achten, dass dann der Fokus der Kamera auch wirklich auf dem Teil landet, was du zeigen willst und nicht irgendwo anders ist.
Ja, und ansonsten neben, ich sage es mal, einer einfachen Handykamera und einem kleinen Tripod, ist dann immer nur die Frage, was will man machen? Und vor allen Dingen, wie lange will man irgendwas machen? Will man jetzt nur einmal irgendwie ein Foto schießen und das irgendwo auf Facebook teilen, dann braucht man sicherlich keine Ausrüstung, die Tausende von Euros kostet. Wenn man jetzt nach und nach größer werden will, was YouTube angeht oder ähnliches und immer professioneller werden will, kann man auch nach und nach alles aufbauen. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also ich hatte mit so einem Pappkarton mit einer Tapete drüber angefangen, das sieht man auch in den ersten Videos von mir. Und auch das reicht ja als Hintergrund.
Klar.
Und mittlerweile habe ich jetzt schon ein etwas größeres Studio. Aber das ist halt die Frage. Nein, das ist also kein Pappkarton.
Der ist aus Keramik.
Ein verdammt großer Pappkarton vor allen Dingen. Nee, aber im Endeffekt, ob man das jetzt vor irgendeiner Wand macht, die im Bestfall natürlich hell ist, oder vor der Couch, das ist, wie gesagt, das spielt tatsächlich nicht wirklich eine große Rolle für den Anfang. Es kommt immer darauf an, was will man damit erreichen. Wichtiger ist meiner Meinung nach vernünftige Programme, die das eventuell Nachbearbeitungssoftware bieten. Sei es für Bilder, dass man eventuell die Beleuchtung noch nachjustieren kann, falls sie komplett für den Eimer war. Oder sei es für Reviews, dass man Logos drüberlegen kann oder zusätzliche Sounds einbinden kann, sowas zum Beispiel. Aber das kann dann tatsächlich dann auch wieder ins Geld gehen.
Ja, da gibt es zwar inzwischen viele Apps und Programme, die man auch mehr oder minder umsonst kriegt, aber klar, da sind gute dabei, da sind nicht so gute dabei. Plus, da muss man auch ein bisschen gucken, was einem selber liegt. Also viele schwören ja auf Photoshop. Ich persönlich finde Photoshop scheiße, aber das ist, ich sag mal, rein ist eine subjektive Sache auch.
Also für Programme, die zum Beispiel wie Photoshop, wie soll ich sagen, eine Alternative, eine gute Alternative für Photoshop ist, finde ich zumindest, ist Affinity Photo.
Gut, kenne ich jetzt nicht, aber also ich sag mal so Bildbearbeitungs-, Videobearbeitungsprogramme gibt es ja tausende. Also viele auch umsonst, aber Preis nach oben ist natürlich auch keine Grenze gesetzt. Da muss man einfach gucken, was einem selber liegt und wie Rachel schon gesagt hat, wie viel will man denn wirklich machen, wie viel will man rein investieren. Ich sag mal, gibt inzwischen ja gerade diese Standard-Video-Reviewer, die so im englischsprachigen Raum unterwegs sind, die haben teilweise wahrscheinlich schon inzwischen Equipment, da wird jeder Profi neidisch. Aber
garantiert, ja.
Aber man braucht es jetzt nicht unbedingt, finde ich. Also klar, man kann alles immer noch professioneller, immer noch toller machen. Ist auch da, sage ich mal, irgendwo der Kosten-Nutzen-Faktor. Also wie viel will man machen, wie oft will man es machen und wie viel Geld will man wirklich rein investieren.
Und viel wichtiger ist noch, was will das potenzielle Publikum? Ich mache jetzt zum Beispiel seit, ich glaube, knapp einem Jahr alle Videos in 4K. Wenn ich jetzt aber auswerte, wie viele Leute tatsächlich in 4K gucken und wie viele Leute das einfach über Smartphone gucken, wo halt eine viel geringere Auflösung ausreicht, dann müsste ich eigentlich nicht in 4K schneiden oder hochladen.
Ja, gut. Und ein ganz wichtiger Faktor muss ich auch sagen, man muss auch gucken, es sollte irgendwo ja auch Spaß machen. Weil ich sag mal, wenn es wenn es zu einer richtigen Knochenarbeit ausartet, mit perfekt Film schneiden, perfekt noch Effekte drunter mischen, Musik und Intro, Outro, wenn man da 5 Stunden oder wahrscheinlich noch 5 Tage dran sitzen kann, also auch da wegen dies nach oben keine Grenze gesetzt. Und einem, also entweder es überhaupt keinen Spaß mehr macht, weil es so viel Arbeit ist, oder ich sag mal, das eigentliche Review darüber total in Vergessenheit gerät, dann sollte man sich mal überlegen, ob man es wirklich so weitermachen will, weil das muss ich auch sagen, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Reviews. Ich muss irgendwo das Gefühl haben, der Reviewer hat Spaß daran, was er macht. Am besten natürlich Spaß an der Figur. Er kann auch Spaß daran haben, die Figur scheiße zu finden und sie niederzumachen. Auch da, wenn man daran Spaß hat, ist das ja dann trotzdem ein gewisser Unterhaltungswert. Aber es darf halt nicht einfach nur so, ja, ich sag mal so, gefühllos, leblos runtergespult werden, wo du merkst, okay, der macht das eigentlich nur, weil er hofft, damit Viewerzahlen zu kriegen oder was weiß ich. Oder irgendwelche Prozente von irgendeinem, was, da ist es dann für, ich finde, das merkt man auch. Also, das gehört für mich halt dazu, dass der Reviewer, also sei es, wenn man selber als Reviewer unterwegs ist oder wenn man sich halt Reviews anguckt oder liest, man muss irgendwo sehen, dass auch ein bisschen Spaß dahinter ist.
Ja, was Effekte und Schnitt und sowas angeht, da kann man ja eigentlich auch noch eine ganze Menge, sag mal, Arbeit reinstecken. Weil ich meine, es gibt Reviewers, da ist das mehr oder weniger eine Aufnahme, so vom Intro, Review und Outro. Und manche arbeiten ja wirklich sehr viel mit Schnitt, wo jeder einzelne Transformationsschnitt in einer anderen Perspektive gezeigt wird. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie noch mit, weiß ich, Stop-Motion oder so arbeiten bei der Transformation und ähnlichen. Und ja, das sieht manchmal ziemlich eindrucksvoll aus, aber ich frage mich dann auch immer, wie viel Zeit da noch zusätzlich mit drin steckt, nur bei der Nachbearbeitung von solchen Videos.
Viel zu viel.
Viel zu viel.
Ja. Ich meine, also, Regin, du machst das ja häufiger. Deine Videos sind ja eigentlich im Prinzip mehr oder minder ohne Schnitte. Korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle. Und ich weiß ja, wie viel Stunden du immer schon dran sitzt. Und das ist ja jetzt, sag ich mal, die dann doch eher die Light-Variante, was so Nachbearbeitung angeht. Also ich denke
ja,
da...
Ich mache ja auch ab und zu ein bisschen aufwendigere Videos. Ein, zwei, ich sage jetzt mal, Speedbuilds von Gunpla-Modellen beispielsweise, wo ich die Sachen 1:1 zusammensetze und dann um 400% beschleunige. Da ist so ein 15-20-Minuten-Video mal locker Drehzeit von über 2 Stunden. Das dann auch noch zu schneiden, jedes Ding einzeln abzuschneiden, wenn ich sag jetzt mal das eine Teil weglege, mir das nächste Teil dann irgendwie nehme. Also das dauert schon ewig. Also da ist man schon locker den ganzen Tag dran. Also wenn man das da wirklich so macht. Also es ist dann halt aufwendiger und Stop-Motion ist noch aufwendiger. Wenn man sich jetzt überlegt, vernünftiges Video hat 60 Bilder pro Sekunde, also 60 Frames. Und wenn diese Transformation dann 3-4 Minuten dauert, mal 60, ja, das sind viele Bilder, die man einzeln einfügen muss, einzeln bearbeiten muss. Also da würde ich durchdrehen, glaube ich, auf Dauer. Also das ist zumindest nichts für mich.
Nee, also auch großen Respekt für welche, die so viel Aufwand da reinstecken. Für mich wäre es auch nichts. Und auch da muss ich sagen, da ist auch immer die Frage, lohnt sich, ich meine, klar, für den Zuschauer sieht das cool aus, aber lohnt sich da wirklich der Aufwand für eine, ich sag mal jetzt eine normale Hasbro-Figur, die in, was weiß ich, 17 Schritten transformiert wird, da dann einen ganzen Tag darauf zu verwenden, da eine Stop-Motion-Multi-Angle-Transformations-Videosequenz zu machen. Ich meine, wer Spaß daran hat, klar, der soll es machen, keine Frage, aber wäre für mich ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also.
Da kann man gleich einen ganzen Stop-Motion-Film draus machen.
Da muss der nur mal eine Folge von hier irgendeiner japanischen Serie mal so als Stop-Motion nachdrehen, wo alle 3 Minuten dann hier die Transformationssequenz quasi mit Speedlines und so hinten drin ist.
Stimmt, so macht man. Man muss die Transformation eigentlich nur einmal aufnehmen und dann kann man die ja immer wieder recyceln.
Genau. Ja, also da muss ich auch sagen, also irgendwo, wenn so ein Review dann zu professionell ist, zu, ich sag mal, wo man wirklich schon das Gefühl hat, da saßen 3 Profis von irgendeinem Filmstudio mit dran, jetzt mal überzogen gesagt, dann, ja, wie soll ich sagen, dann fällt mir es auch ein bisschen schwer, das Video in dem Sinne ernst zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, da sitzt kein Fan mehr dran, der, ich sag mal, eine ähnliche Anschauung hat wie ich auf die Figur, ist sie gut oder nicht, sondern hat man eher schon das Gefühl, da sitzt ein ganzes Studio dahinter, deren Daseinszweck ist, die Figur so gut wie möglich aussehen zu lassen.
Du meinst mehr so offizielle Videos, wie wenn, weiß ich, John Borden hier die neue Titan-Class-Figur präsentiert und dann sich das alles so ein bisschen mehr nach Verkaufssprech anhört als an objektiver Meinung.
Genau.
Also subjektiver Meinung, ja. Ja.
Wie gesagt, meine Erfahrung mit Videoreviews ist nicht so gigantisch, aber bei einigen der professionellen Videoreviews, da werde ich teilweise eher wirklich an so Verkaufsworkshops erinnert als an Fan-Reviews. Insofern.
Wenn ihr jetzt bestellt, bekommt ihr... Ja. Die Figur gratis dazu.
Und dann legen wir euch das Dreamwave Upgrade Kit noch für gerade mal 10 Euro obendrauf. Und ihr kriegt eine CD. John Warden singt Volksmusik.
Ja. Die besten Transformers Intros.
Ja. Auf ganz mäßig. Ja, also das ist mir über ein, zwei Sachen auch aufgefallen. Ich meine, klar, die Euphorie von einem Fan oder auch professionellen Reviewer, weil er halt eine Figur hat, die er schon lange haben will, ja, das in allen Ehren, aber wenn es halt immer so rüberkommt, ihr müsst euch die kaufen, dann denke ich mir, nee, eigentlich muss ich gar nichts. Entweder sie gefällt mir oder sie gefällt mir nicht. Also ich gehe da schon sehr neutral dran. Das ist jetzt auch beispielsweise auf den ersten Blick die ganze King-Ray, die wir bis jetzt gesehen haben. Ja, Cyclone sieht gut aus, der Rest wird sich wahrscheinlich nicht zu mir verirren. Aber vielleicht täusche ich mich auch und die gefallen mir dann am Ende so gut, dass ich sage, ich muss die ganze Reihe haben. Also wenn man jetzt hört, wie begeistert die Leute überall darüber sind und ihr müsst euch die alle holen, dann kommt das schon nach Verkaufsgespräch rüber, das ist richtig.
Ja. Gut, und was mich auch nervt, muss ich sagen, ist dieses, ja, man hat fast schon so das Gefühl, es ist immer so ein Wettrennen. Wer kann die Figur als allererster reviewen? Das, ja, da muss ich sagen, das ist mir eigentlich scheißegal, wer sie zuerst reviewt hat. Ich meine, ich kann mich noch zurückerinnern, 2007, wo die Moviefiguren rauskamen, durch einen Zufall eigentlich damals, war ich, glaube ich, damals tatsächlich wirklich einer der allerersten, der die erste Wave von den Moviefiguren reviewt hat. Damals ist mein Webserver auch fast in die Knie gegangen, weil so viele Klicks auf meiner Seite waren. Aber am Ende war es eigentlich egal. Also, weil gerade wenn die Figur erst in 2 Monaten im Handel ist oder noch weiter, brauche ich jetzt nicht jetzt unbedingt schon ein Review dafür. Und mir ist scheißegal, ob es jetzt du als Erster hatte oder wer auch immer.
Ich sagen, also Figuren, die ich selber noch nicht in der Hand hatte, interessieren mich natürlich jetzt auch immer erstmal ein bisschen mehr als welche, die schon seit 2 Jahren bei mir im Regal stehen. Also wenn, weiß ich, Tonton wieder irgendwas reviewt, was erst in 3 Monaten angekündigt wird, dass es überhaupt erscheinen soll. Sie sagen, ist da bei mir doch schon die Neugier ein bisschen größer als, also ich hier jetzt Siege Optimus Prime oder so.
Ja, das ist halt der Punkt. Aber das ist, denke ich, eher so ein Social-Media-Ding, dass man halt sagt, wer die erste Figur hat, der kriegt natürlich auch die Klicks weltweit, weil egal, was für eine Sprache es ist, die wollen halt sehen, was ist mit der Figur, wie lässt sie sich verwandeln und Ähnliches. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in Deutschland haben, ist eh schon sehr gering. Wenn die Leute die Figuren haben aus der Fabrik, bevor sie angekündigt werden, da haben wir wenig Chancen.
Ja, ist eher eine Seltenheit, ja.
Wenn Hasbro nicht mal irgendwann die Produktion nach Bayern verlagert oder irgendwie so.
Weil das so schön günstig ist.
Genau.
Preissteigerung um 500% oder so, sonst rechnet sich das nicht, aber sonst Hauptsache vor Ort.
Ja, ich glaube, so viel teurer werden sie dann hier auch nicht, weil wenn die dann irgendwo für die USA bereitgestellt werden, und dann hier rübergeschifft werden. Also ich denke, so viel Unterschied wird es da auch nicht geben vom Preis her. Also
ja, aber dann könnten wir in die Fabrik gehen und die Figuren dort rausklauen.
Ja, das, als also nicht, ja. Ja. Das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Das müssten wir mal genauer angucken.
Ja. Könnte man irgendwie so die LKW-Fahrer da bestechen, dass sie mal kurz wegschauen, während man sich kurz mal hinten an der Ladefläche bedient.
Ach, da ist gerade ein Karton mit der neuen Leader-Class runtergefallen von der Ladefläche. Fahren Sie ruhig weiter, ich kümmere mich drum.
Ja, da wird man natürlich professionell entsorgen.
Genau. Gut. Fällt uns noch was ein zum Thema, was macht für uns ein gutes Review aus? Wir hatten Technik, wir hatten Inhalt, wir hatten Zeitpunkt.
Bei mir nicht.
Ja, bei mir noch einen wichtigen Punkt. Die Person, die reviewt selber. Weil jeder hat ja sein eigenes Ziel, das hatten wir ja schon eben eingangs mehrfach erwähnt. Das Ziel ist ein Punkt. Aber kann die Person, die da eine Review macht, mich tatsächlich fesseln? Oder klicke ich mir nur durch bis zu dem Punkt, wo ich sage, okay, das interessiert mich, das gucke ich mir mal gerade an, der Rest ist mir egal.
Ja, na gut, ein gewisses Sprachtalent braucht man schon, das stimmt, ja.
Weil Tonton Reviews, ja, ich habe natürlich auch schon ein, zwei Mal jetzt reingeguckt, aber wäre die Person jetzt nicht unbedingt die erste Person, die diese ganzen Figuren hätte, würde ich wahrscheinlich niemals irgendwie ein Video von dem gucken.
Das stimmt, ja.
Wohingegen, ich sage jetzt mal, gucke ich mir jetzt Reviewer an, ich sage mal, größter unterschiedlicher Vergleich, den ich jetzt ziehe, einmal Few, dann Emgo und wie hieß der? Jobby und Ben's Collectibles. Das sind ja ganz komplett verschiedene Charaktere. Ich sage jetzt mal, Ben's Collectibles ist sehr fachlich informativ, auch aus der Sicht von dem Vater ganz interessant. Aber er kann mich halt jetzt auch nicht unbedingt fesseln. Gleiches gilt auch für Emgo. Klar, er hat Höhen und Tiefen in der Stimme, das ist schon interessanter und macht dann am Ende seine Jokes dann mit den Figuren. Das macht auch Spaß. Aber fesseln kann er mich auch nicht. Wohingegen ich sage, okay, bei Thew, der kann mich schon fesseln, auch wenn das sachlich nicht immer, ich sage es mal, das Interessanteste ist, aber das macht schon Laune, sich das dann auch anzugucken. Auch bei etwas älteren Figuren.
Ja. Ich muss auch sagen, dass ich auch Reviewer so Videos mag, wo fast schon die Unterhaltung mehr im Vordergrund steht, als die Figuren sich. So Jobby Verhang, der ist ja manchmal schon ein bisschen sehr derb und ein bisschen sehr abgedreht. Aber da schaue ich mir halt auch Reviews an von Sachen, die mich eigentlich gar nicht interessieren, weil ich mich einfach immer interessiert, was er dazu zu sagen hat und was hat er wieder für Blödsinn labert. Oder hier Ventures mochte ich auch immer sehr gerne, weil der ja auch immer sehr viel mit, naja, nicht direkt mit Stop-Motion, aber sehr viel mit inszenierten Szenen und so gearbeitet hat.
Ah, ja, ja, genau, Chris Ho, ja, hast recht. Ja. Der macht auch noch gute Sachen.
Ja, in letzter Zeit macht er ja nicht mehr so viel, irgendwie nur noch sehr vereinzelt mal eine Review, aber die mochte ich auch mal sehr gerne, ja.
Ja, das schlägt auch wieder so ein bisschen in die Richtung, es muss Spaß machen, man muss merken, dass es dem Reviewer Spaß macht, aber es muss auch Spaß machen, es zu gucken oder es zu lesen. Und da gehört einfach, ich sag mal, ein gewisses Talent mit Worten dazu. Also man muss jetzt ja kein charismatischer Redner sein, der sich fürs Präsidentenamt bewirbt, aber man muss zumindest in der Lage sein, ein paar Sätze ordentlich aneinander zu reihen und halt die Leute auch mal ein bisschen mitzureißen, anstatt dass es alles nur so komplett trocken rüberkommt, egal ob es jetzt in gesprochener oder in Schriftform ist. Es muss ein bisschen Pep muss drin sein.
Mhm. Ja, man kann das vorher ja auch mal irgendwie üben oder sich irgendwie ein paar Notizen machen, was man ansprechen möchte, wie man es ansprechen möchte.
Ja.
Weil es einem im Vorhinein schon irgendwelche Jokes einfallen, die man an bestimmten Stellen bringen kann oder so.
Ja, da muss man halt auch gucken, wie man sich darauf vorbereitet. Ich meine, manche machen es komplett aus dem Stegreif, weil sie halt mehr so die Improvisationskünstler sind. Und manche bereiten es akribisch vor und schreiben sich vorher quasi ganze Drehbücher. Also auch da, je nachdem, wie es für einen selber am besten funktioniert halt. Manche können halt gut improvisieren, manche bereiten es wirklich lieber akribisch vor. Hat beides seine Daseinsberechtigung, muss halt am Ende Spaß machen.
Was ich jedem, der neu anfängt, auch empfehlen würde, ist immer zu gucken, okay, was gibt's schon und wie kann man sich davon abheben, dass man vielleicht so ein kleines Gimmick oder so eine kleine Eigenheit oder sowas mit reinbaut, was jetzt irgendwie eine besondere Eröffnungssequenz ist oder so, ob man irgendwie was mit Stop-Motion macht oder sowas. Irgendwie was andere nicht haben, würde ich immer empfehlen, weil ansonsten ist man einfach nur die schlechtere Version von dem, was es schon gibt.
Welchen du wolltest eben noch ansetzen?
Ja. Und ich denke mir halt bei vielen Sachen auch, es ist für mich persönlich sehr wichtig, dass die Person auch irgendwo im Thema drin ist. Wenn jemand gar keine Ahnung von Transformer hat und dann Transformer-Reviews macht und dann sagt so, ja, guck mal, die Figur ist mir zwar nicht bekannt, also Held Optimus Prime auch ist mir zwar nicht bekannt, aber ich habe da mal gelesen, der hat was mit Transformers, das passt für mich überhaupt nicht. Das sind wirklich so, das kann man schon schmecken, dass es gekaufte Reviews sind. Also von den Herstellern, also da schalte ich tatsächlich direkt wieder ab, weil da könnte ich kotzen, wenn ich sowas sehe. Ja. Wenn jemand über, was weiß ich, Mask oder He-Man oder sonst wo redet und hat keine Ahnung, dann denke ich mir echt, also kannst du gerne sagen, dass die Figur gefällt, aber dass du dann so tust, als hättest du Ahnung, dass, also, da kriege ich zu viel.
Ja, wenn so extrem jemand, der nur sehr casual-mäßig was mit Transformers zu tun hat, der eine Review macht und an sich als jemand, der sich auskennt, ständig am Kopf fest, was er für Blödsinn da redet. Mhm. Ja, hatte ich auch schon welche gesehen.
Ich meine, es darf aber auch nicht so sehr in die andere Richtung schlagen, weil wenn ich dann die Figur sehe und der dann erstmal 20 Minuten darüber referiert, in welchen Szenen, in welcher Serie, in welchem Jahr und in welchem Zusammenhang die Figur aufgetaucht ist oder genau in welcher Episode Starscream diese komische Clownhand benutzt hat und darüber erstmal 10 Minuten redet. Man kann es auch damit übertreiben. Also klar, man sollte Ahnung haben vom Thema, aber man muss es nicht übertreiben.
Ja gut, da kennen wir auch jemanden in einem Bereich, wo ich halt sage, okay, schön, dass du so viel weißt, aber das interessiert mich wirklich nicht so ins Detail.
Ja, da gibt es diverse Leute, ja.
Aber nur, das kann ja auch das eigene Gimmick sein, wenn es heißt hier Review plus Tonnen an Hintergrundinfos. Ja.
Wenn man das die dann wiederum so keiner guckt, weil die Person meistens dann nicht so spannend ist, wie sie sich selbst hält.
Ja, na gut, das muss man natürlich dann dementsprechend auch inszenieren, dass es halt unterhaltsam ist, wenn man jetzt einfach nur trocken die TF-Wiki-Einträge vorliest und sagt, das ist Starscream. Ich lese euch jetzt mal alles vor, was Starscream jemals gemacht hat. Die One Cartoon Folge 1.
Ja, ungefähr so.
Ja. Also ich finde ja Zusatzinfos schon immer interessant, aber stimmt schon, da muss man schon so die Verhältnismäßigkeit bewahren, ja.
Genau. Also wenn man 20 Minuten Review oder ein, zwei Seiten Review über eine Figur macht, sollte nicht 80% davon Hintergrundinfo sein, sondern es sollte schon hauptsächlich um die tatsächliche Figur gehen. Ja. So, fällt uns noch was ein oder wir haben die 2 Stunden jetzt auch erreicht, also... Mhm. Ich denke, wir haben uns auch ganz gut darüber erschöpfend ausgelassen. Es fällt jetzt jemandem noch spontan irgendwas ein, was wir bisher vergessen haben zum Thema Reviews.
Ja, bei mir nicht.
Ne? Denken, nee, ne. Ja.
Gut, dann ja, würde ich mal sagen, liebe Zuhörer, es würde uns natürlich auch sehr interessieren, gerade da die meisten, / eigentlich alle von uns auch selber schon mal Reviews gemacht haben oder immer noch machen. Was ist für euch ein gutes Review? Haben wir irgendwas komplett vergessen, was ein gutes Review ausmacht? Was sind Sachen, die euch an Reviews ganz besonders nerven, wo ihr dann sofort abschaltet oder wegklickt? Würde uns natürlich auch interessieren. Und ja, wir hoffen, ihr habt nicht weggeschaltet, sondern habt bis zum Ende zugehört.
Und wenn ihr getan habt, dann kann jetzt gerne nochmal ein ganz spezieller Hashtag folgen, unter dem jetzt einige Sachen laufen werden.
Genau, weil wir haben uns ja überlegt, in der letzten Episode zusammen mit den Jungs von Voice of Kaon, wie können wir das deutsche, /europäische, aber erstmal primär deutsche Transformers-Fandom ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Deswegen haben wir jetzt angefangen und hoffen, dass wir das auch Hashtag Transformers Germany, also ein Wort, immer mit reinzusetzen. Das heißt, wenn ihr auf Facebook oder auf Instagram oder ich glaube auf YouTube kann man auch noch Hashtags suchen, ne? Wenn die YouTube nicht so erfahren.
Ich glaube ja, ja.
Kann man.
Also könnt ihr mal bei Facebook, Instagram, YouTube mal nach dem Hashtag Transformers Germany gucken. Da werdet ihr jetzt schon einiges und in Zukunft hoffentlich noch mehr an tatsächlich deutschsprachigem und deutsch-originärem Transformers-Content finden. Und wenn ihr selber deutschsprachigen Transformers-Content in irgendeiner Form beisteuern wollt, könnt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Hashtag dann natürlich da auch mit reinsetzt, damit man es besser findet und mal ein bisschen mehr herausgestellt wird, wie viele Transformers-Fans es hier in Deutschland eigentlich gibt. Ich denke, wir sind ja schon ein paar. Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. An meine Kollegen, danke fürs Dabeisein.
Ja, was wir nächste Folge machen, wissen wir noch nicht. Also Vorschläge gerne an uns.
Jo. Genau. Und dann, ja, wie gesagt, lasst es uns wissen. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen? Vorschläge, Kritik, nehmen wir alles gerne entgegen. Und dann können wir euch eigentlich nur noch einen guten Start in die Woche wünschen.
Ciao, ciao.
Ciao. Macht's gut. Ciao.